Rob Cross und Gervin Price eröffnen den Darts-Alltag 2025 mit Siegen bei Players Championship Nummer 1 und Nummer 2. Außerdem das Debüt des deutschen Dutzends auf der Tour und vieles mehr. Jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport 1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport 1 Darts Podcast. Und wir sind zurück im Darts-Alltag, im Darts-Wahnsinn. Es erwartet uns eine pickepackevolle Folge. Und wenn ich sage, uns erwartet das, dann sitze ich hier natürlich wieder nicht alleine. Ich habe hier meinen wunderbaren Podcast-Partner zumindest virtuell vor mir. Ich begrüße Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Ja, hallo Micha Wattenberg. Die Grüße gehen zurück und die gehen vor allen Dingen auch raus an alle Hörer dieser Folge und an alle Abonnenten dieses Podcasts. Wir hoffen, ihr seid auch heute wieder bis zum Ende dabei. Es wird sicherlich nicht allzu kurz werden, sondern wir werden auch wieder tief in die Details einsteigen müssen. Es gibt einiges zu besprechen. Der Darts-Alltag, du hast ihn angesprochen, er hat jetzt wirklich begonnen mit den ersten beiden Proto-Events in 2025 und es gibt ja auch ein bisschen was zu besprechen vom vergangenen Wochenende. Und zwar die Host Nation Qualifier fanden dort statt, die ersten vier. Also dementsprechend, ja, gibt einiges zu bereden jetzt.
Ich finde es aber wirklich schön, dass jetzt eben wieder dieser Darts-Wahnsinn gestartet ist. Also, dass man jetzt wirklich wieder Tag um Tag auf Dart Connect hängen kann. Und es passiert halt auch wirklich jeden Tag was. Das ist spannend. Wo auch was passiert, das ist bei uns auf Patreon. Dort könnt ihr dabei sein für 3,57 € im Monat inklusive der Mehrwertsteuer. Dort kriegt ihr dann die exklusiven Folgen. Ihr kennt das Spiel. Den Link dazu findet ihr bei uns in der Folgenbeschreibung. Ebenso wie den Link zu unserem Discord-Channel, zu Instagram, zu X und auch zum Sport 1 Darts News und zu den Checkout-T-Shirts. Das soll es aber auch sein mit dem organisatorischen Block, denn ja, es gibt viel zu bereden und lasst uns direkt starten mit Players Championship Nummer 1 und es könnte niemand unspektakuläreres sein als Rob Cross, der dieses Turnier gewinnt.
Ja, das war eigentlich ein Sieg mit Ansage, wenn man so ein bisschen seine Achterbahnfahrtsaison 2025 Revue passieren lässt. Es ist wirklich der absolute Zickzack-Modus. Bahrain total pfui, weil er dort rausgeht gegen Paulo Nebrida. Den Bosch total hui, weil er das Turnier gewinnt, das zweite World Series Event. Und das World Masters dann wieder pfui, weil er dort in Runde 1 gegen William O'Connor ausscheidet. Der Premier League Auftakt und jetzt eben das Turnier, über das wir jetzt sprechen, der Players Championship Event Nummer 1 in diesem Jahr total hui. Also wirklich ein absoluter Zickzack-Modus und für Rob Cross trotzdem, was bleibt jetzt so nach dieser Anfangsphase in diesem Jahr? Eigentlich eine sehr, sehr gute Bilanz, denn zwei Turniersiege schon eingefahren. Der 10. Players Championship-Titel insgesamt, es zeigt sich einmal mehr das, was wir in den vergangenen Jahren schon immer gesagt haben, wenn es um Rob Cross geht. Man hat ihn nie so richtig ganz oben auf dem Zettel, aber er fühlt sich damit, glaube ich, recht wohl und es wird wieder mit ihm zu rechnen sein. Und ich sehe in ihm einfach einen, der konstant innerhalb eines 2-Jahres-Zeitraums, der ja relevant ist für die Order of Merit, einfach seine Turniere immer gewinnen wird. Und das wahrscheinlich noch auf ja, 10, 15, 20 Jahre, wenn es so weitergeht.
Ja, und ich greife schon mal vorweg und dieser Trend mit dem Hui Pfui und so weiter, der hat sich dann ja bei ihm auch wieder bei Players Championship Event Nummer 2 dann ganz gut fortgesetzt, weil das war dann wieder Pfui. Also so ein ganz typischer Rob Cross hier irgendwie. Du sprichst es an, also man hat ihn nicht wirklich auf dem Zettel, aber es überrascht halt auch wirklich 0,0, dass er so ein Turnier hier gewinnt. Überrascht war man dann eher bei seinem Finalgegner, bei Joe Cullen, dass er es hier durchschafft bis ins Finale, auch wenn zuletzt wieder bessere Anzeichen da waren. Am Ende, lass uns über das Finale sprechen, ist es ein 8:3 für Rob Cross und das schon auch in einer relativ dominanten Manier. Also etwas mehr als 10 Punkte mehr gespielt im Schnitt am Ende in diesem Finale. Das ist dann schon relativ deutlich.
Wenn es darum geht, jetzt hier eine komplette Leistung darzustellen, dann ist das die Definition davon. Also er spielt 10 Punkte besser als Cullen und vor allen Dingen ist er am absoluten Maximum, was Rob Cross spielen kann. Ich glaube, das ist Top-Level Rob Cross, wenn es dann auch hier in den entscheidenden Momenten zur Sache geht, Joe Cullen so zu bezwingen. Ein Joe Cullen, der deutlich verbessert sich gezeigt hat, der im Prinzip so gespielt hat wie gegen Wessel Naiman. Über den Tag hinweg sprechen wir gleich noch drüber, aber den dann wirklich in die Schranken zu verweisen, ja, das wird Rob Cross gut getan haben, perfekt gestartet mit einem 11-Data, 15 und 14-Data nachgelegt, 3-0 geführt, Cullen gewinnt dann 2 Legs, steht 3:2 nur noch für Cross und dann zieht er wieder davon auf 5-2 und am Ende ist es halt insofern auch eine klare Kiste, weil Cross seine 8 Legs, die er gewinnt, alle in maximal 5 Aufnahmen entscheidet. Also nicht mehr als 15 Darts hat er gebraucht. Das heißt, eigentlich bist du dann nicht breakbar. Und auch wenn der Gegner vorlegt, hast du zumindest sehr häufig die Chance, ein Leg zu gewinnen. Und dementsprechend ist das 8-3 eigentlich ja ein Ergebnis, was man so gesehen gar nicht weiter diskutieren muss, beziehungsweise gar nicht weiter beschreiben muss, weil die Statistiken hier schon eine klare Sprache sprechen.
Ja, ich glaube, man vergisst das häufig, wie gut das ist, wenn man immer maximal in der 5. Aufnahme rausgeht. Also das ist wirklich, du hast es gesagt, es ist fast unbreakbar. Also du musst ja wirklich dafür dann, ich sag mal, 12 Darts oder weniger spielen. Und Rob Cross hat ja eben in dieser Manier eben immer so weitergemacht. Also Rob Cross hat manchmal solche Spiele, da könnte es fast egal sein, wie lange die Spieldistanz wäre. Er würde so ein Level gefühlt für ewig halten. Er hat dafür natürlich dann auch immer solche Spiele, da geht dann auch mal wieder gar nichts und dann sind da wirkliche Murks-Spiele, also ich meine wie zum Beispiel bei der World Series in Bahrain, aber irgendwie Rob Cross hat manchmal solche Spiele drinne, wo es dann so richtig läuft. Also ich meine, das war im Halbfinale bei ihm zum Beispiel auch schon so gegen Andrew Gilding, wenn wir jetzt gleich auf den Turnierbaum schauen, da sind immer wieder solche Spiele, wo bei Rob Cross auf einmal ganz, ganz viel zusammenläuft. Aber auch, ich sag mal, ich gehe jetzt gerade ganz kurz rückwärts durch den Turnierbaum, wir sprechen gleich jetzt hier detailliert drüber, aber auch zum Beispiel im Viertelfinale gegen Jermaine Vatimena ist dann so ein Spiel, wo nicht so viel zusammenläuft, da wird es dann auf einmal eng, da steht er bei unter 90 Punkten.
Ja, aber auch dieses Match gewinnt er dann, ne? Das ist dann das Match, was es so häufig braucht dann auch für einen Turniersieg. Du musst ja 7 Spiele gewinnen bei so einem Players Championship Tag, also dementsprechend selten der Fall, dass du einfach so komplett durchrasierst, ist auch Rob Cross nicht gelungen, wenn man so formulieren mag, aber zunächst war es wirklich souverän gegen Rob Owen und gegen Owen Bates, jeweils 6-2. Das waren solide Leistungen, dann eine erste richtig gute Leistung, wenn wir jetzt hier auf den Schnitt gucken. Da hat er das gespielt, was er später im Finale spielen sollte, nämlich 104 gegen James Harrell. Harrell hat aber auch richtig gut mitgehalten und nicht nur mitgehalten, der hat 4-2 geführt. Also Cross brauchte da dann 4 Legs in Folge, die er gezogen hat zum 6-4-Erfolg. Achtelfinale gegen Carl Snaith, der sein Debüt gegeben hat als Challenge-Tour-Nachrücker. Den hat er 6-3 bezwungen. Und dann das Viertelfinale, da können wir ein bisschen näher drauf eingehen gegen Jermaine Vatimena, das war jetzt keine Glanzleistung, ja, am Ende irgendwie zum Sieg gezittert.
Ja, so kann man das sagen, also 6-5, am Ende geht's in den Decider, Cross wie gesagt bei unter 90 Punkten im Schnitt, Jermaine Vatimena bei knapp 94, beide stehen aber bei unter 40% auf die Doppel, also das jetzt hier auch so keine Glanzleistung, auch dann nicht so eine Rob-Cross-Partie, wenn es im Scoring nicht läuft, wo er das irgendwie über ein richtig gutes, ich sag mal, Timing oder eine richtig gute Doppelquote wettmacht. Das kann halt auch anders ausgehen. Also ich glaube, niemand wäre irgendwie verwundert gewesen, wenn das hier irgendwie 6-5 Vatimena ausgeht. War es halt nicht und vielleicht war das eben dieser eine Moment, wo Rob Cross durchgehen musste. Das war eben auch dieser einzig enge Moment an diesem Tag, weil alle anderen Spiele, ich sag mal, mindestens mit 2 Legs Vorsprung entschieden wurden. Ebenso dann auch das Halbfinale, ich habe es schon kurz angesprochen, ein 7-3 über Andrew Gilding, 108,55 Punkte von Rob Cross, das war dann auch seine beste Partie an diesem Tag, obwohl Andrew Gilding relativ schnell 3-0 geführt hat. War sensationell aufgelegt, aber Cross stand da schon jedes Mal bereit zu checken und dann auf einmal wieder Rob Cross da, 6 der nächsten 7 Legs in maximal 15 Darts. Also schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf das, was er im Finale gezeigt hat.
Und zu dem 3-0, man muss dazu auch erwähnen, das war jetzt keine, ich sag mal, geschenkte 3-0-Führung, weil Cross da massenweise Darts auf Doppel ausgelassen hat und Gilding hier in 18, 19 und 21 3-0 in Führung geht. Nee, Gilding brauchte zum Beispiel zum 3-0 einen 12-Darter. Den musste er mitnehmen. Und letztendlich stand Cross auch in den ersten beiden Legs parat zum Checken. Also der hat selbst gut mitgehalten. Dementsprechend war auch klar, dass trotzdem das noch ein langer Weg sein würde für Gilding. Und er war eben am Ende zu weit, obwohl Gilding das auch in seiner typischen Manier mit den Daumen setzt dann natürlich nur bei TV-Spielen meistens ein. Aber er hat so diese Art an sich, ne, dass er dann gerade auch für solche Spitzenspieler, wenn Gilding in seiner Zone ist, richtig gefährlich werden kann. Umso stärker dann von Rob Cross, dass er ausgerechnet gegen diesen so unglaublich gut aufgelegten Andrew Gilding in dieser Woche, dass er da dann aus dem 3-0 überhaupt nicht irgendwie was Negatives gezogen hat, weil es kann ja dann auch häufig passieren, wenn du ein bisschen unerfahrener Spieler bist, du spielst wirklich gut, ziehst mit deinem klinisch agierenden Spieler, bekommst aber jeweils die Checkchancen nicht und daran zerbrichst du auch ein bisschen. Aber genau sowas passiert einem Rob Cross nicht, wenn Rob Cross einfach ein grundsätzlich gutes Gefühl hat an einem Tag, und das hatte er an diesem Tag und das hat er ja dann auch wirklich ins Finale gerettet. Im Prinzip musste sagen, nach dem 0-3 gegen Gilding, ab dem Moment, wer hätte ihn da schlagen sollen? Also wenn er das spielt, dann kann er jeden schlagen und wird auch jeden schlagen bei so einem Players Championship Turnier.
Von Rob Cross würde ich sagen, kommen wir dann jetzt zu den deutschen Spielern. Ich muss erst einmal vorweggreifen. Ich fand's schon wirklich sehr, sehr cool. Ich habe mich am Montagmittag, als die Auslosung rauskam, schon wirklich gefreut, als es nicht mehr so war wie, du schaust jetzt hier auf die Auslosung der Players Championship Turniere und suchst vereinzelt, wo ist Gaga, wo ist Martin, wo ist Ricardo, sondern du schaust einfach drüber und du siehst da wirklich mehrere deutsche Flaggen, scrollst runter, siehst an diesem Board zwei Deutsche, da ein Deutscher, da wieder zwei Deutsche und so weiter, habe ich wirklich sehr gefühlt.
Im Schnitt 0,75 Deutsche pro Board, oder? 16 Boards, 12 Deutsche, also wenn alle mitmachen. Jetzt
wenn alle
nur
dabei
11,
gewesen
sagen,
wären,
ne?
Ja.
Aber das wäre
ja
jetzt so das neue Normal.
Ja, und das ist schön.
Ja,
also definitiv. Damit könnte ich mich wirklich anfreunden und damit dürfen wir uns ja auch anfreunden für die nächsten Jahre, nächsten Monate. Mit was wir uns hoffentlich nicht weiter anfreunden müssen, ist, dass es mit dieser deutschen Pro-Tour-Misere irgendwie sich so ein bisschen weiter fortsetzt. Wir hatten, glaube ich, alle erstmal, ich meine, Players Championship Event 2 lief dann ja zumindest wieder besser, aber wir hatten, glaube ich, irgendwie alle etwas mehr diese Hoffnung am Anfang schon bei Players Championship Event Nummer 1, dass es über die Masse doch jetzt für mehr Deutsche reichen muss, einfach um jetzt hier in die zweite Runde einzuziehen oder da zumindest so einen kleinen Run in der Masse zu starten. Und da wurden wir erstmal schön alle wieder ernüchtert.
Wir müssen das Ganze nicht lang und breit analysieren, um festzuhalten, dass das ein Desastertag war. Da fällt mir auch nichts mehr zu ein. Also Tim Wolters krankheitsbedingt nicht dabei, deswegen 11 Spieler, 9 davon scheitern in der ersten Runde. Und es ist einfach ein Scheitern in Summe. Explizit herausgenommen, Leon Weber und Kai Gotthardt, die einzigen beiden Deutschen, die Spiele gewinnen. Leon gegen Danny Oldekalter und Kai gegen Rhys Griffin. Dann gehen sie raus gegen Stephen Bunting, respektive gegen Damon Hatter. Alles okay. Und ich würde auch sagen, wir müssen einen Maximilian Czerwinski, einen Dominik Röllig anders bewerten. Max Hopp ist ein bisschen Sonderfall, weil er, ich meine, für ihn ist es immer noch Brot- und Buttergeschäft, war jetzt ein paar Jahre nicht dabei, aber trotzdem, in Summe ist es einfach ein verkorkster Tag gewesen und das muss man auch genauso klar festhalten und das ist dann auch überhaupt nicht schlimm, wenn man das dann auch zulässt, als Spieler das genauso auch zu sehen, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendeiner von denjenigen, die da verloren haben, obwohl das eben auch eine gewisse Zahl Debütanten war, auch Nico Springer, dass da irgendeiner sagt, ach ja, eigentlich war es ja ganz okay, mein Gegner war halt besser, blöd gelaufen. Nee, das war ja auch von fast allen wirklich eine schwache Leistung.
Ja, es ist halt irgendwie ein bisschen tragisch, dass die einzigen beiden, die hier halt auch sogar noch Spiele gewinnen, dass das eben zwei der neuen deutschen Tourkarteninhaber sind. Und ich sag mal, von der arrivierten Garde in diesem Fall jetzt hier nicht so viel kam. Du hast recht, es gibt Spieler, die müssen da gesondert betrachtet werden. Du hast die Namen genannt mit Nico, mit Dominik Röllig, mit Maximilian Czerwinski und so weiter, weil da eben, ich sag mal, neue Tourkarteninhaber mit dabei sind. Auch gerade für Max Czerwinski, ich meine, da habe ich natürlich ein besonderes Augenmerk drauf. Aber
deswegen ist es auch so wichtig, dass wir hier ein kollektives Urteil fällen, wenn wir jetzt sagen,
genau.
Desaster, ne?
Genau, es geht jetzt hier nicht darum, einzelne Spieler hiervon extra rauszupicken, weil ich sag mal, auch für Czerwinski, um den Punkt zu Ende zu führen, Debüt bei der Pro Tour, das erste Mal da mit den ganzen Top-Namen, die jetzt zum Beispiel bei der Masters-Quali auch noch nicht da waren, das ist einfach von der Atmosphäre erstmal etwas, wo du dich reinfinden musst und ich erinnere mich noch sehr gut an Ricardos erste Auftritte bei den Players-Championship-Turnieren, der musste sich damals auch da erst sehr reinfinden und mit dieser ganzen Atmosphäre warm werden, aber im Kollektiv kann es einfach nicht sein, bei der Qualität, die wir jetzt hier auf der Tour haben, dass wir darüber sprechen, die Players Championship Saison geht los und von 11 Deutschen erreichen 2 die zweite Runde, wo sie dann rausgehen, und 9 gehen direkt in ihrem Auftaktspiel raus. Das kann nicht sein.
Dann lass uns jetzt mal ein bisschen detaillierter uns die Partien anschauen. Also über Kai und Leon haben wir schon Wörter verloren und dementsprechend die einzigen, die dann gewonnen haben, ihre Auftaktpartien, dann eben erst in Runde 2 ausgeschieden sind. Martin Schindler, er verliert in Runde 1 gegen den Neuling Marvin van Velzen, spielt einen 88er Schnitt. Das war wirklich ein schwaches Match und das ist gerade die Kategorie Spiele, die du nicht häufig verlieren darfst als Top 32 Spieler. Also da muss mehr kommen. Vor allen Dingen der Decider war wirklich schwach. Also da brauchte Van Velzen jetzt auch, ich sag mal, da hatte er ein bisschen Spiel, um den zu gewinnen. Ne? Also da war Martin noch nicht im Finish-Bereich, glaube jenseits der 200 Punkte. Also wirklich ein ganz, ganz schwaches Scoring im wirklich wichtigsten Moment. Ricardo verliert gegen Alan Suter mit 1:6. Suter hat es sehr gut gespielt. Ricardo deutlich besser jetzt als bei einigen Spielen, die ja auch teils unter 80 waren, gerade in der zweiten Jahreshälfte in 2024. Und trotzdem, am Ende steht dann 6:1 gegen einen Spieler, der hinter dir in der Rangliste ist. Auch das fällt ein bisschen in die Kategorie. Sollte nicht zu häufig passieren und war vor allen Dingen dann früher erster harter Schlag im Rennen um einen Platz bei ET 3 und 4. Darüber sprechen wir gleich dann noch. Gabriel Clemens verliert gegen Damon Hatter 3:6. Da liegt es mir jetzt schon irgendwie in den Ohren, so nach dem Motto, ach ja, war wieder eine schwierige Auslosung. Ist auch richtig, das geht definitiv einfacher, aber es ist natürlich auch etwas, was du jetzt nicht zu häufig sagen solltest. Stichwort der Dienstag, da war die Auslosung alles andere als hart und da ist er auch direkt rausgegangen. Florian Hempel verliert gegen James Harrell 2:6. Florian hat deutlich besser gespielt einen Tag später, deswegen würde ich hier sagen, die Leistung war wirklich ein Desaster, aber er hat sofort wieder gut gemacht. Lukas Wenig verliert gegen Scott Williams. Bei Lukas Wenig stellen sich mir grundsätzliche Fragen irgendwie. Also ich finde, der ist eigentlich konstant schlechter geworden jetzt in den 1,2 Jahren auf der Tour, um es mal so zu sagen. Wie ist da dein Eindruck, wenn wir da mal einen kleinen Punkt machen?
Ich finde es ein bisschen schwierig. Also ich finde irgendwie im Spiel, man hat da nicht mehr so irgendwie dieses Feuer von ihm, was man dachte, was man sogar noch mehr gedacht hat, bevor er auf die Tour gekommen ist. Also ich weiß, da gab es so eine Phase, da hat er gefühlt jede European Tour Quali in den Host Nation Qualifiern abgeräumt und da war er wirklich bei Host Nation Qualifiern in Deutschland von den Nicht-Tourkarteninhabern the man to beat. Und dann hat er sich in dem Jahr nicht die Karte geholt. Und da hatte man das Gefühl, da hat er richtig Feuer. Dann hat er sich die Karte geholt. Da war das spielerische Niveau nicht ganz so gut wie, ich sag mal, ein Jahr vorher, aber man hatte trotzdem relativ hohe Erwartungen auch, dass er zumindest sich auf der Tour so fest etabliert. Und jetzt finde ich auch, also wenn man sich jetzt diese Leistung so anschaut, vergleichs mit einem Kai Gotthard, mit einem Leon Weber, man will da jetzt auch nicht zu hart ins Gericht gehen, aber da fragt man sich so ein bisschen, wo ist denn jetzt zumindest schon irgendwie ein Jahr Tourerfahrung irgendwie, wo ist das denn hin?
Ja, genau. Und der Punkt ist, bei Lukas Wenig hatte ich immer das Gefühl, dass das ein Spieler werden könnte, den wir dann auch reihenweise bei Weltmeisterschaften relativ schnell sehen. Also das habe ich ihm zugetraut.
So Kategorie auch, Hempel.
Genau, weil er das auch versprüht, weil er diesen Willen, totalen Erfolgswillen versprüht hat. Und das strahlt er irgendwie gar nicht mehr aus. Also es wirkt ein bisschen so und seine Leistungen machen da den Anschein nach, so nach dem Motto, ja, ich ergebe mich so ein bisschen meinem Schicksal. Also es ist da jetzt auch keine Achterbahnfahrt in den Leistungen, wenn man ganz ehrlich ist. Da muss man so kritisch sagen, das ist eigentlich jetzt eher konstant unterstes Pro-Tour-Niveau. Also mit den Leistungen holt er halt naturgemäß wenig Siege. Und ja, das ist einfach schade. Die Entwicklung, da braucht es dringend irgendwie ein Stoppschild, wo er Halt macht und sagt hier, ich settle mich nochmal neu jetzt für dieses zweite Jahr. Ich meine, er hat jetzt noch viele Chancen, aber es wird dann irgendwann natürlich auch schwierig werden, die Tourkarte noch richtig ernsthaft in den Blick nehmen zu können, sollte er jetzt da nicht frühzeitig in die Gänge kommen, weil dann kommt ja vielleicht so ein bisschen der Klose-Effekt, ne, der ja dann auch, je näher die WM rückte, desto klarer wurde ihm, ach, WM-Teilnahme reicht ja gar nicht für die Tourkarte. Und ja, dann hatte man da nicht mehr so richtig das Potenzial gesehen, dass er wirklich da über die 2 Jahre hinaus bleiben kann. Und dass es nicht einfach ist, wenn man erstmal von der Tour fällt, die Karte sich wiederzuholen, beweist Jan Daniel Klose, der zweifellos richtig gute Darts spielt. Er wird auch noch Thema sein in dieser Folge, aber ja, soweit sollte es Lukas Wenig eigentlich nicht ankommen lassen, aber der Trend spricht total gegen ihn.
Dann lass uns von Lou weitermachen mit Nico Springer. Der unterliegt Thomas Lovely mit 3-6, obwohl er 9 Punkte besser spielt im Schnitt. Das lag dann auch daran, dass er diese Partie verloren hat, weil Thomas Lovely 6 von 9 Darts auf die Doppel getroffen hat und Nico nur 3 von 13. Das ist vielleicht so ein bisschen das altbekannte Doppelleiden. Das Scoring funktioniert 1A, die Doppel dann eben manchmal noch nicht so, aber auch das kann man ein bisschen gesondert betrachten, weil Nico eben hier jetzt auch neu auf die Tour gekommen ist und ich sag mal, von allen neuen deutschen Tourkarteninhabern mache ich mir bei Nico mit Abstand am allerwenigsten Sorgen, dass er sich hier irgendwie etablieren wird und das hat er dann ja auch am Tag darauf schon wieder etwas besser gezeigt. Max Hopp, der verliert mit 2-6 gegen Karel Sedlacek, Dominik Grüllich mit 1-6 gegen Richie Etthaus, war keine gute Partie, steht auch bei unter 80 Punkten im Schnitt, aber auch das kann man so ein bisschen gesondert betrachten, auch wenn er im letzten Jahr schon mal ein bisschen Pro-Tour-Erfahrung als Nachrücker sammeln konnte, aber wie gesagt, da kann man auch jetzt über die ersten Turniere bei vereinzelten Spielern ein bisschen hinwegsehen. Selbiges gilt, glaube ich, auch für einen Maximilian Czerwinski, der verliert mit 4-6 gegen Rusty Jake Rodriguez. War keine verkehrte Partie, war ein sehr guter Start von Max sogar. Also ich glaube, nach 3 oder 4 Lecks steht er noch bei 101 Punkten im Schnitt, am Ende bei knapp unter 90. Und bis zum 4-4 ist das eine offene Partie. Und dann macht Rusty das einfach am Ende auch brutal stark in 14 und 11 Darts. Da müsste Max dann 2x12 spielen. Also von daher, ja, da würde ich jetzt gar nicht zu groß in die Kritik gehen.
Was schade ist, wenn du mir vorher gesagt hättest, Czerwinski spielt, also nach der Auslosung gesagt hättest, Czerwinski spielt gegen Rusty Jake und dann spielt er einen 88er Schnitt, da hätte ich dir, glaube ich, gesagt, in 6 von 10 Fällen gewinnt das. Ich habe ehrlich gesagt nicht mit so einer Leistung von Rusty gerechnet, der wirklich gut ins Jahr gekommen ist. Auch er wird gleich nochmal Thema sein in der Besprechung von Proto Event 2. Vor allen Dingen am Ende brutal stark mit 14 und 11 Data hintereinander weg nach 4-4. Also es war ja sehr, sehr ausgeglichen das Spiel. Max auch einiges ausgelassen auf Doppel. Da haben sich aber beide jetzt auch nicht so viel getan. Und dann ab 4-4 spielt Rusty in 25 Darts die beiden Lecks runter. Ja, also ich glaube, da kannst du dir nicht so viel vorwerfen lassen, gerade weil wir einen Max Czerwinski auch nochmal eigentlich anders behandeln müssen als einen Max Hopp und eigentlich sogar als Dominik Grüllich, weil Dominik Grüllich ja auch nicht zum ersten Mal jetzt bei einem Proto-Event dabei war und Dominik Grüllich jetzt auch über 2 Jahre in Folge bei der Q-School ganz vorne mit dabei war, jetzt eben die Karte gewonnen hat und auch 2 Jahre in Folge bei der Dev-Tour ganz weit vorne stand und Max Czerwinski ist ja dagegen ein wirklich unbeschriebenes Blatt.
Nicht ganz so unbeschrieben sind die deutschsprachigen Spieler, die sonst noch bei diesem Turnier mit dabei waren. Es war zum einen Menzo Suljovic, der ist eingezogen bis in die Runde der letzten 32, die dritte Runde, nachdem er gegen Ryan Joyce klar gewonnen hat, da auch über 100 Punkte im Schnitt gespielt, hat ein enges Ding mit 6-5 gegen Haupai Puha gewonnen, geht dann raus gegen Luke Humphries, aber hier definitiv im Soll. Rusty, haben wir schon gesagt, schlägt Maximilian Czerwinski, geht dann raus gegen Luke Humphries mit 5-6, hatte 5-3 geführt, sogar mehrere Matchstarts vergeben, hätte auch zum österreichischen Duell in der dritten Runde hier kommen können, kam es dann allerdings leider nicht und Stefan Belmont, der ist rausgegangen in der Runde der letzten 128, also gleich zu Beginn mit 5-6 gegen Mike Dedecker.
Ja, und Belmont, einer von wenigen Nachrückern über die Challenge-Tour, genauso wie auch Bo Greaves, die zum ersten Mal überhaupt dabei war, können wir weitermachen. Sie verliert gegen Owen Bates ihr Debütmatch mit 4-6 in der ersten Runde, war aber trotzdem ein gutes Match auf Mitte-90-Niveau, also kann sich da wenig vorwerfen. Auch da würde ich sagen, hätte mir das einer gesagt, du spielst Mitte 90 gegen Owen Bates, dann hätte ich gesagt, das reicht in den meisten Fällen und wird wahrscheinlich auch in mittelfristiger Zukunft dann reichen. Aber ähnlich wie Rusty hat ihr Gegner da einfach ein bisschen mehr gezeigt als das Normalniveau, was wir von ihm sehen. Machen wir weiter mit so ein paar anderen Namen jetzt fernab der deutschen und der österreichisch oder schweizerischen Brille. Joe Cullen sollten wir nochmal würdigen mit diesem Finaleinzug.
Ist vielleicht die Medien viel zu selten.
Genau, deswegen ist auch viel zu kurz gekommen eben und wir müssen vor allen Dingen ihn loben für den Sieg in einem sehr hochklassigen Halbfinale gegen Luke Humphries und für den Sieg gegen Luke The Nuke Littler in Runde 3. Also ich denke, Joe Cullen wird sehr zufrieden und sehr, wie soll ich sagen, mit einer Prise Genugtuung ins Bett gegangen sein, obwohl er dann gegen Cross kein Land mehr gesehen hat.
Ja, mit einer Prise Genugtuung bin ich auch ins Bett gegangen, denn Andrew Gilding stand im Halbfinale, den müssen wir hier auch honorieren, hat 161 gecheckt zum Match gegen Woodhouse, also Andrew Gilding ist einfach der GOAT, es ist klar, hat vorher auch einen Stephen Bunting und einen Johnny Clayton geschlagen, also ein Andrew Gilding, ja, der erlebt hier nochmal gerade so seinen 15. Frühling, muss man sagen, und blüht hier nochmal richtig auf, also 15. der Mann.
15. Frühling.
Ja, 15. Frühling kommt hier gut ins neue Jahr. Also von daher, ja, mit Andrew Gilding wird zu rechnen sein. Der UK Open-Sieg ist incoming.
Ja, der UK Open-Sieg muss aber auch verteidigt werden. Deswegen kann auch sein, ist jetzt keine Majestätsbeleidigung, also zumindest nicht mal der Intention, aber kann auch sein, dass er ein bisschen abfällt jetzt in nächster Zeit in der Order of Merit. Aber wenn es so weitergeht, ganz ehrlich, Andrew Gilding, Raymond van Barneveld, das sind ja Fossile, ne? Also guck dir das Alter an, guck dir auch mal den Karriereverlauf von einem Gilding an, das hat mit dem von Barney auch nichts gemein. Ich meine, wenn der dieses Niveau noch ein paar Jährchen spielen kann, hier einfach dann auch mal so ein Halbfinale einstreut und so, dann ist er vielen Deutschen, um nicht zu sagen, dem ganzen deutschen Kollektiv einiges voraus. Also Andrew Gilding, ohne es jetzt nachgeguckt zu haben, hat vermutlich in den letzten anderthalb Jahren bei Players Championship Events, also UK Open, alles weg und so, ne? Aber allein bei Players Championship Events die Erwartungen mehr als übertroffen.
Die Erwartungen mehr als übertroffen hat auch Daryl Pilgrim. Der war der beste der neuen Tourkarteninhaber. Der hat nämlich gleich ein Viertelfinale erreicht, besiegt einen Josh Rock, besiegt einen Damon Hatter. Das war wirklich ja schon mal ein ganz guter Run. Daryl Pilgrim, für mich auch so ein bisschen ähnlich wie Lukas Wenig, mit dem man, wenn er, ich sag mal, vor einem Jahr da konstant hingekommen wäre, noch mehr hätte rechnen können, als das jetzt gerade der Fall wäre. Also der gefühlt schon mal noch eine bessere Phase hatte, als das jetzt gerade der Fall ist. Also in dieser Phase, wo er da auch bei der Modo Super Series Rekord Averages gespielt hat und so weiter und so fort. Generell waren drei ungesetzte Spieler im Achtelfinale. Einmal Daryl Pilgrim, wir haben ihn angesprochen, Richard Veenstra und Carl The Bomber Snaith, 36-jähriger Engländer, wir haben es schon gesagt, als Nachrücker hier mit dabei gewesen.
Also ich muss bei Pilgrim aber schon sagen, besser geht's ja kaum. Ne? Erstes Event als Tourcard-Holder jetzt, Viertelfinale, zwei wirkliche Top-Spieler aus den Top 16 geschlagen. Ja, du hast recht, dass da auch teilweise dann die ganz astronomischen Averages geflogen sind und dass er dann regelmäßig auf Platz 1 stand nach so einer Saison, weil er dann bei einem Spiel da 115 spielt, das dann noch verliert. Das ist ja auch der Daryl Pilgrim Way of Life. Und wenn er jetzt hier einige Spiele gewinnt, im Viertelfinale steht, für mich ist das zum Beispiel ein ganz, ganz sicherer WM-Teilnehmer. Also wenn er das nicht schaffen sollte, das wäre eine viel herbere Enttäuschung noch als die Nicht-WM-Quali von Andy Bartons im letzten Jahr.
Dimitri Vandenberg, der spielt den höchsten Average des Tages mit knapp 114 Punkten. Und wenn wir davon 10 Punkte abziehen, dann kommen wir ungefähr bei dem Average raus, den Michele Turetta bei seinem unfassbaren Sieg über Ryan Searle gespielt hat. 104 Punkte waren das nämlich. Ryan Searle, der hat knapp 108 gespielt gegen den Italiener. Aber es ist Turetta, der damit hier die Players Championship Saison eröffnet hat. Und wie hätte es schöner starten können, oder?
Ja, also das wäre was für die noch unausgesprochen, aber vielleicht machen wir das einfach mal. Das Random-Spiel der Woche. Also da ist das meilenweit vorne. Michele Turetta 104 gegen Ryan Searle 108 und er gewinnt es auch noch. Also das ist ja völlig absurd. Die beiden haben einfach das beste Spiel des Tages so kumuliert geliefert und Ryan Searle reichen 108 Punkte gegen einen Italiener, nicht um ein Darts-Match zu gewinnen. Wahnsinn. Und zeigt auch, dass ja selbst so ein Spieler wie Turetta, der jetzt echt im ersten Jahr ja sehr viel Anlauf brauchte, um auf die Tour zu kommen, dass der aber jetzt einen deutlich besseren Standard spielt. Und es gab schon so ein kleines Anzeichen. Ich erinnere mich an den Last-Chance-Qualifier für die WM. Da war Turetta auch nicht ganz verkehrt. Also vielleicht ist das ein Spieler, der uns positiv überrascht in diesem Jahr.
Naja, fantastico. Dann lass uns jetzt noch sprechen über die Premier League-Spieler bei diesem Turnier. Rob Cross, der hat das Turnier gewonnen, ist, glaube ich, uns jetzt allen mittlerweile nach einer knappen halben Stunde hier klar. Luke Humphries stand im Halbfinale, Littler und Bunting jeweils in Runde 3 gewesen. Gervin Price, der geht in Runde 2 gegen Ritze van der Vaal raus. Price bei 5 für Führung auf 9 Data-Kurs, wirft 8 perfekte Darts als Nachleger, aber van der Vaal checkt in 12 Darts. Gervin Price kriegt dann nicht nochmal die Möglichkeit, das Leck zu beenden. Doby geht auch in Runde 2 raus gegen Richard Weenstra und Espinel, der verliert sogar in Runde 1 gegen Keane Barry, der jetzt ebenso wie Rusty Jake Rodriguez mit einem anderen Steckwinkel spielt. Also die beiden haben sich wohl umentschieden, nicht mehr die Darts nach unten stecken zu spielen und da drauf zu legen, sondern spielen jetzt wie die meisten Spieler nach oben steckend.
Ja, und Rian van Veen, der das ja seit Jahren macht, also der auch genauso einen Steckwinkel hatte wie Barry und Rusty zuletzt, der wurde bei X gefragt, ob er jetzt auch bald umswitcht, aber er hat gesagt, no way, das hat er nicht vor. Also irgendwann wird Rian van Veen vielleicht der letzte Mohikaner sein, der mit dem Steckwinkel ja so tief nach unten dann die Darts ins Board pfeffert.
Negativ müssen wir an dieser Stelle dann noch einmal von diesem Players Championship Turnier 1 erwähnen. Michael Smith geht in Runde 1 gegen Dimitri Vandenberg raus. An sich keine Schande, spielt aber auch nur 87 Punkte im Schnitt, definitiv unter seinem Anspruch. Dave Chisnell geht natürlich auch mal wieder in Runde 1 raus gegen Carl Snaith. Das Einzige, was in diesem Fall anders war, dass ich ihn nicht als Sieger für dieses Turnier gecallt habe. Gary Anderson, der geht auch in Runde 1 raus gegen Ricky Evans und Peter Wright. Ganz schwach gegen Adam Hunt auch in der ersten Runde raus.
Und damit würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den Dienstag, in den heutigen Tag und sprechen über den ersten Titelgewinn in 2025 für den Iceman, Gervin Price.
Und das war ein richtig solider Tag von Gervin Price. 99,82 Punkte im Tagesaverage, also knapp 100 Punkte über den ganzen Tag, knapp 109 Punkte im First Nine Average, also auch das Scoring lief über den ganzen Tag sehr ordentlich, macht in der Weltrangliste jetzt nochmal einen Platz wieder gut, ist zurück in den Top 8, überholt Damon Hatter, auch wenn das alles relativ volatil und kurzfristig ist, dennoch Gervin Price jetzt zurück in den Top 8 und hatte auch wirklich, wenn wir gleich auf den Turnierbaum zu sprechen kommen, nachdem wir über das Finale gesprochen haben, wirklich ein richtig hartes Draw, insbesondere ab der Runde 3.
Ja, und hart war auch das Endspiel. Lass uns traditionell eben mit dem Endspiel besprechen. Mit dem Endspiel anfangen hier. Gervin Price gewinnt 8-7 gegen Doby. Doby, der es auch wirklich gut spielt, der lange geführt hat, der zwischendurch klar geführt hat mit 6-3. Dann aber 4 Lecks abgeben muss und Price dann plötzlich auf den Fahrersitz. Doby holt nochmal einen Leckgewinn zum 7-7, Decider und dann reicht ihm 17 Data. Ja, deswegen, da wird Doby dann natürlich ein bisschen unzufrieden sein, wenn er selbst hier an die 102 Punkte spielt. Also hier jetzt alles andere als eingebrochen ist. Klar, er hatte noch die 6-3-Führung, verliert dann 4 in Folge, kommt dann wieder ran zum 7-7 und dann ist es eben zumindest kein herausragendes Leck von Price. Dementsprechend, ja, ein 15-Data zum Break, der hätte es sein können und dann auch sein müssen. Das muss der Anspruch von Doby sein in so einem Premier League-Spieler-Duell. Aber trotzdem, ich glaube, für beide Parteien, Doby, Price, Parteien, ich bin so ein bisschen im Bundestagswahlfieber, für beide Spieler ist es, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Gerade auch, weil Doby ein paar Fragen aufgeworfen hat. Der Start ins Jahr war ja jetzt auch nicht ideal für ihn.
Ja, finde ich auch. Also Doby hat diese Fragen, die im Raum standen, hier jetzt ganz klar beantwortet und springt damit eindeutig über die 5%-Hürde. Nein, kleiner Scherz, das war schon von beiden relativ ordentlich und beide ordnen sich da ganz gut ein. Also was ich interessant fand in dieser Partie, beide waren sehr gut im Scoring aufgelegt. Also wenn wir uns die First Nine Averages anschauen, Gervin Price bei 110 Punkten, das war so ungefähr das, was er auch den ganzen Tag gespielt hat. Doby sogar bei 114 Punkten, das ist dann ein richtig gutes Scoring, aber kein einziges Finish in dieser Partie höher als 81 Punkte. Also nicht mal irgendwie, weiß ich nicht, eine 112 oder was auch immer dabei, bei der vollen Distanz, die hier gegangen wurde über 15 Legs. Ja, fand ich so ein bisschen auch, ich sag mal, gerade so ein Gervin Price ist ja eben mal dafür gut, eben mal so ein höheres Finish an der einen oder anderen Stelle rauszunehmen. Oder Chris Doby irgendwie mit einer 170. Wir kennen es, wir erinnern uns an die Premier League. Also ja, das so als kleine Kleine Randnotiz hierzu. Lass uns dann auf den Turnierweg schauen von Gervin Price. Der schlägt in der ersten Runde Willie Borland, in der zweiten Runde Danny Lorby. Beide Spiele gehen mit 6-2 an ihn.
Gegen Lorby auch schon am ersten Tag gespielt, lustigerweise.
Und gegen Willie Borland auch noch eine richtig gute Partie gespielt mit knapp 106 Punkten im Schnitt. Und dann habe ich es angesprochen, ab der Runde 3 wurde es richtig hart für ihn. Wenn wir den Turnierbaum einmal ganz schnell durchgehen, Johnny Clayton, Martin Schindler, Luke Littler, Ryan Searle, das ist wirklich schon eine ganz schön harte Auslosung, die der Iceman hier aber gut gelöst hat.
Und dieses Quartett hat entweder 98 oder 100 Punkte gegen Price gespielt. Also er brauchte hier auch jeweils das absolute Top-Niveau. Und das hat er in allen Spielen wirklich bis zum Ende durchgezogen. Gegen Clayton gewinnt das in wirklich toller Manier mit 6-2. So ein typisches Clayton-Match, wenn es gegen Price geht. Clayton spielt selbst gut, aber er kommt nicht in die Nähe eines Sieges. Und am Ende ist irgendwie auch alles Heititai. Also klar, das ist eine große Finale World Grand Prix vor ein paar Jahren, was Clayton gewinnt. Klar gewinnt gegen Price. Das ist da dann so ein bisschen in der Fehler in der Matrix, aber ansonsten, ja, Clayton, wenn er gegen seinen Buddy spielt, ist für mich eigentlich immer eine klare Kiste, also wenn ich da setzen müsste, dann würde ich da eigentlich in 9 von 10 Fällen auf den Iceman gehen und das sollte hier auch wieder stimmen. Achtelfinale gegen Martin spielt wirklich gut, aber das ist dann genau der letzte Schritt, der fehlt, auch mal mit einer eigenen Topleistung dann einen Topspieler rausnehmen, 100 Punkte reichen Martin nicht, 1-2 verpasste Doppel, die Price mitnimmt, und ihn dann in ein Viertelfinale führen mit Luke Littler. Das geht über die volle Distanz. Kein Match da zugelassen. Also deswegen 6-5 jetzt auch, was verdient ist dann am Ende. Und das Halbfinale gegen Ryan Searle waren 7-5. Auch das an die 100 beide. Searle spielt es auch ähnlich gut wie im Vortag, wo er aber kein Spiel gewonnen hatte. Guter Tag für Heavy Metal. Aber ja, auch da wieder dann Price, der Spieler, der dann gegen einen Ryan Searle, das ist ein bisschen ähnlich wie bei Clayton, vielleicht noch ein bisschen stärker. Searle ist einfach jemand, ich glaube nicht, dass wir den irgendwann in den Top 6 sehen oder so. Der ist einfach sehr zufrieden mit seinem Status, den er hat. Ist auch völlig okay, sagt er auch so gerade raus. Dann läufst du aber die Gefahr, gegen einen wirklich Testosteron vollgepumpten und motivierten Gervin Price dann eben knapp zu verlieren.
Ja, ich glaube, Motivation ist wirklich das richtige Stichwort hier für Gervin Price, weil ich meine, er hat jetzt schon gute Darts gespielt, zumindest phasenweise. Ich glaube, von uns beiden hat er bislang mich auch noch etwas mehr überzeugt als dich. Aber ich glaube, er wollte wirklich selber auch jetzt so einen Titel gleich zu Beginn mal irgendwie holen, um zu zeigen, ja, was ich bei mir in den Insta-Stories immer wieder verlauten lasse, das ist nicht einfach nur irgendwie Gelaber, sondern mit mir ist wirklich zu rechnen dieses Jahr. Und natürlich ist jetzt ein Players-Championship-Sieg da noch nicht irgendwie ausschlaggebend, aber ich meine, gerade wenn man sich hier die Agenda anschaut, wen er alles geschlagen hat, in welcher Manier, dann muss man sagen, okay, mit einem Gervin Price könnte auf jeden Fall zu rechnen sein. Also diese Hypothese wird jetzt auf jeden Fall schon mal so ein bisschen unterstützt.
Ja, der 15-Darter oder dann in manchen Fällen sogar ein 12-Dart-Leg, das ist dann die Agenda 2010 von Gervin Price, um hier nochmal ein bisschen Politik reinzubringen. Also tatsächlich ein gutes Agenda-Setting von Price und am Ende gewinnt das gegen Doby in einem tollen Finale, was natürlich mehr hergemacht hat als das Finale am Montag, weil es so spannend war. Sprechen wir dann auch jetzt über die Deutschen zunächst, dass wir die noch ein bisschen nach vorne stellen, weil wir haben so viele Deutsche jetzt am Start, deswegen wollten wir die jetzt auch in unserer jeweiligen Players Championship Besprechung ein bisschen früher dann auch reinholen. Lass uns sprechen über den Viertelfinalisten des Tages, über den Mann, der irrtümlicherweise nicht erst in der zweiten Saisonhälfte so richtig zündet, sondern jetzt schon sehr früh im Jahr, Florian Hempel.
Ja, und man muss sagen, Florian Hempel hat seine kleine Missetat vom Vortag wirklich 1A wieder wettgemacht. Also hier ein Viertelfinale ist für ihn natürlich ein großer Erfolg. Und selbst da wäre ja potenziell noch ein bisschen mehr drinne gewesen, muss man sagen. Aber beginnen wir mal erstmal zu Beginn des Tages. Er gewinnt mit 6-0 gegen George Killington. Das war eine ganz klare Partie, auch weil er 20 Punkte mehr im Schnitt spielt. Liegt daran, dass Flo knapp über 100 Punkte spielt. George Killington Augenblicken ungefähr bei 80 Punkten steht. Dann schlägt er Micky Menzel relativ klar, kommt ihm auch zugute. Micky Menzel spielt hier sogar unter 80 Punkte im Schnitt. Also hier relativ, ich sag mal, ein günstiges Draw, um in die dritte Runde einzuziehen, wenn der Gegner 81 und 79 spielt.
Und aber trotzdem mit den eigenen Leistungen hätte er auch sehr viele andere Draws überstanden. Ne?
Musst du zum einen erstmal so nutzen und zum anderen spielt halt Flo 101 und 95. Damit wärst du auch wirklich an vielen anderen Stellen im Draw durchgekommen, das ist richtig. Ein bisschen zittern musste er dann in den letzten 32. Da gewinnt er mit 6 zu 5 gegen Nathan Rafferty, war dann auch die schwachste Partie von Flo an diesem Tag. Und er lag zwischenzeitlich 1 zu 5 hinten, also war quasi schon mit mehr als einem Bein nur raus. Bei diesem Turnier kämpft sich dann zurück und holt sich eben die 5 Legs on the spin und gewinnt am Ende mit 6 zu 5. Dann im Achtelfinale liegt er mit 3 zu 1 hinten gegen einen richtig gut aufgelegten Christoph Ratajski, der zuvor auch eine Bo Greaves geschlagen hatte. Das habe ich im Stream gesehen und da dachte ich mir schon so, okay, heute könnte vielleicht wieder so ein Ratajski-Tag werden, weil der war wirklich gut unterwegs. Spielt auch gegen Flo knapp 103 Punkte im Schnitt, aber nach der 3 zu 1 Führung für Christoph Ratajski ist es wieder einmal 5 Legs on the Spin für Florian Hempel. Am Ende steht hier ein 6 zu 3. Und dann im Viertelfinale verliert er mit 5 zu 6 gegen Chris Dobie, beide im Schnitt bei Mitte 90 relativ eng beieinander. Hätte auch anders ausgehen können, aber am Ende des Tages bleibt ein Viertelfinale und das ist sehr, sehr positiv.
Ja, und Florian Hempel hat, glaube ich, als historisch bestes Ergebnis bei einem Players Championship Event ein Halbfinale vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Deswegen würde ich sagen, das ist absoluter Prime Pro Tour Hempel. Mehr kannst du da nicht erwarten. Also der war ja komplett auf Anschlag und er hat es ja wirklich 2 Spiele erstmal ganz, ganz stark gezockt gegen Spieler, die nichts angeboten haben, so ein bisschen Sparring-mäßig, ne? Aber er hat es ja wirklich starkes gezockt gegen Rafferty. Deswegen, ich glaube, wegen der ersten 2 Spiele, weil er die gewinnt er auch, wenn er wirklich in jedem Leck 3 Darts mehr braucht, gewinnt er beide Spiele. Und genau weil er sie aber so klasse gespielt hat, hat er sich dann den dritten Sieg auch verdient. Da sind es nur 83, aber ja, Kampfqualitäten gezeigt, deswegen gönne ich ihm total und gegen Ratajski, das muss er erstmal schaffen. Ne? Ein 103 Punkte Ratajski nach 3-1 Rückstand, 5 Legs abzunehmen, à la Bonheur Florian Hempel und gegen Chris Dobie hat er, ich glaube, 4-2 geführt, war auch noch mehr drin, aber ich glaube, das wäre des Guten zu viel gewesen, da ist dann so ein bisschen das Pendel gegen ihn dann mal ausgeschlagen und trotzdem kann er sehr zufrieden sein und rückblickend wahrscheinlich hätten wir bei 2x letzte 32 gesagt, ein Top-Start von Florian Hempel, total konstant, jeweils 2 Spiele gewonnen, aber eigentlich fürs Portemonnaie und fürs Ranking fast jetzt so besser, Fragezeichen, vor allen Dingen dann auch mit dem guten Eindruck beim zweiten Turnier.
Das kann man durchaus so sehen, also da kann man jetzt auch für heute, später im Laufe des Tages für die European Tour Qualifier auch ein bisschen Positives, glaube ich, noch mitnehmen. Also kann man durchaus verargumentieren, dass das vielleicht sogar noch ein bisschen besser ist als 2x letzte 32. Ein positiveres Gefühl als vor Montag konnte auch am Dienstag Martin Schindler mitnehmen. Für den ging es bis ins Achtelfinale. Der zu Beginn des Tages Kevin Dutz mit 6 zu 2 bezwungen, gewinnt dann mit 6 zu 4 gegen Karel Sedlacek. Ein weiteres 6 zu 2 ist es in seinem Sieg über Luke Woodhouse und dann unterliegt er eben, wie eben schon angesprochen, Gervin Price mit 4 zu 6. Martin spielt da 100 Punkte im Schnitt, ist wirklich nicht verkehrt unterwegs und das haben wir eben gar nicht so angesprochen, aber die letzten 4 Legs der Partie, davon gewinnt Martin 2 und Price 2, die werden gewonnen in 14, 12, 14, 14 Darts. Also gerade hinten raus auch wirklich ein grandioses Niveau in dieser Partie gewesen.
Ja, auch wichtig für Martin, dass er nach dem verkorksten Auftakt ins Jahr, also am Tag zuvor ins Proto-Jahr, dass er da jetzt hier deutlich besser agiert und er wird dann eben von einem starken Price gestoppt. Da kannst du jetzt nicht viel machen. Er gewinnt jetzt 3 Spiele, wo er mit Dudes, Sedlacek und Woodhouse auch totale Informspieler hatte, ne? Muss man auch sagen. Auch Sedlacek wieder in einer eigentlich guten Frühform. Vor allen Dingen Dudes und Woodhouse hatten auch bei der WM im Gegensatz zu Martin gute Leistung gezeigt. Deswegen gar nicht mal so selbstverständlich. Auch hier total konträr zum Spiel gegen Van Velzen am ersten Tag. Ja. Der zweite Eindruck zählt und für Martin ist es ja jetzt noch wichtiger, weil er jetzt ja auch schon einen Tag früher nach Hause kann. Er muss ja die ET-Qualis gar nicht spielen Und dementsprechend für Martin vielleicht noch wichtiger dieser zweite gute Eindruck.
Der zweite Eindruck zählt, trifft's auch bei Nico Springer, denn für den ging der Tag mit einer direkten Revanche wieder los. Es ging ebenfalls in der ersten Runde wieder gegen Thomas Lovely, gegen den er am Vortag verloren hatte. Diesmal war es Nico, der sich mit 6-4 durchsetzen konnte. Danach schlägt er auch noch einen Daryl Gurney mit 6-2, verliert dann in der dritten Runde mit 5-6 gegen Wessel Nyman. Nico hat 5-4 geführt, dann breakt Nyman zum 5-5 in 13 Darts und spielt dann bei eigenem Anwurf im Decider 11 Darts. Das ist halt bodenlos stark, ne? Muss man halt sagen. Also es war jetzt nicht die Partie auf dem allerhöchsten Niveau, es war auch schon eine Partie, die wir auch schon 100-mal irgendwie auf der Development Tour gesehen haben. Also die beiden kennen sich da, glaube ich, spielerisch wirklich gut. Aber dann, ich sag mal, hinten raus, wenn du 5-4 hinten liegst, dann 13-11 zu spielen, das ist unfassbar.
Und parallel dazu hat Nico auch nichts mehr getroffen. Also das Break zum 5-5 in 13, okay. Ich sag mal, in der Theorie, nicht nur in der Theorie, ganz praktisch heißt das aber auch, Nico hat eben die eine Chance zum Matchgewinn, nachdem er das Break holt zum 5-4, die eine Chance nicht genutzt, wo ihm ein 15-Darter gereicht hätte. Klar, 15 Darts muss er erstmal spielen, aber ja, dann hätte Nyman hier nur dicke Backen gemacht, ne? Also klar, am Ende 12 Punkte niedriger im Average und trotzdem, er war nicht so weit weg. Also ja, deswegen ein bisschen ärgerlich, dass er ausgerechnet in dem Moment nichts mehr geliefert hat. Aber ich würde sagen, das Positive mitnehmen gegen Lovely, direkt einfach die Revanche gehabt. Und vor allen Dingen, das Spiel gegen Gurney war richtig geil. Habe ich hier im Stream geguckt und Gurney war gar nicht so verkehrt. Der hatte häufig wirklich ein bisschen was Böses auch wirklich mitten ins Gesicht kassiert, wo dann da der eine Dart auf Doppel, aber auch immer saß von Nico, fand ich richtig stark, weil darf's nicht vergessen, das sind wirklich große Namen im Darts, die dann da so Nico Springer oder auch ein Leon Weber schon jetzt an den ersten beiden Tagen gespielt haben und da dann jetzt auch einen rauszunehmen mit Daryl Gurney, coole Sache.
Dann lass uns jetzt noch über den letzten Deutschen, für den es weiter als die Runde 1 ging, bei diesem Turnier sprechen. Die Rede ist von Ricardo Pietrzko. Der schlägt in der ersten Runde Andy Bartens mit 6-4. War jetzt auch nicht die Partie auf dem allerhöchsten Niveau mit 88 und 85 Punkten im Schnitt. Aber das sind dann eben halt auch einfach die Spiele, wo du die Ergebnisse mitnimmst und nicht die Statistiken, wo es einfach darum geht, hier zu gewinnen, erstmal auch die erste Runde zu überstehen für den Geldbeutel, für die Rangliste, und das war gut. Was nicht ganz so gut war, war dann die Partie gegen Nathan Espinel. 3-6 steht hier am Ende. Ricardo, der hatte 3-1 geführt, kassiert dann nochmal 5 Legs von Nathan Espinel. Die ersten 6 Legs der Partie alle in der 6. oder 7. Aufnahme gespielt. Also das liest sich dann eher so wie die Scoreline von einem Development-Tour-Match oder so. Und es war auch hier so ein bisschen niveautechnisch die Wiederauflage vom WM-Achtelfinale zwischen den beiden.
Ja, das Niveau war ähnlich schwach. Es war ein bisschen weniger einseitig. Lag auch daran, dass Ricardo eben von diesen ersten schwachen Legs einige gewonnen hat. 3-1 führt und dann geht aber noch weniger. Kann nicht zufrieden sein. Also Ricardo war sehr erleichtert, so habe ich ihn wahrgenommen im Stream, als er Bartens geschlagen hat, weil das war auch ein Spiel auf Messerschneide, und Ricardo merkt auch gerade wieder, ja, er hat die Form nicht. Er hat die Form jetzt zugegebenermaßen auch sehr lange nicht bei dieser Art von Turnieren. Deswegen muss da eigentlich schleunigst jetzt irgendwie so ein positives Erlebnis rein. Ich glaube, er braucht jetzt das Comeback der European Tour. Vorher natürlich noch Auftakt UK Open in 3 Wochen. Also das ist so ein bisschen das Lebenselixier von Ricardo Pietrzko. So hat es sich leider entwickelt. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich von einem Ricardo, egal wie das Board aussehen mag nach einer Auslosung bei einem Players Championship Turnier, dass ich da irgendwie erwarte, dass er 4 Spiele gewinnt. Das sehe ich bei ihm gerade gar nicht.
Dann lass uns jetzt noch ein bisschen zusammengefasst über die weiteren Deutschen im Bunde sprechen, die allerdings alle in der ersten Runde ausgeschieden sind. Gabriel Clemens verliert mit 4-6 gegen Barry van Peer. Können wir ganz kurz machen. Ist ein Spieler, muss Gaga schlagen, wenn da irgendwelche Ambitionen da sind. Lukas und Wenig.
So kurz können wir es nicht machen. Sorry, dass ich da reingrätschen muss. Eigentlich muss er 6-1 verlieren. Und dann stehen hier auch keine 88 Punkte. Das war schon noch ein Geschenk, dass Barry van Peer das nicht so schnell gemacht hat. Für mich, also als ich das Draw gesehen habe, Barry van Peer, wir hatten da ja auch einen kleinen Disput, wo du auch zu Recht sagtest...
Erzähl's ruhig.
Ja, komm. Du hast zu Recht gesagt, nachdem ich meinte, hier, Gaga, super Draw, da musst du jetzt mal ein paar Siege landen. Chizzy wäre, glaube ich, der Drittrundengegner gewesen und gegen den kannst du aktuell und auch
Christian
gewinnen.
Christian Kist irgendwie zweite Runde oder irgendwie
ja,
sowas.
Ja, oder Haupai Pua oder so. Ich meine,
einer von beiden,
Wäre Pua gewesen, der dann gegen Van Peer nämlich gewonnen hat. So, und ich sagte, Van Peer, den musst du halt schlagen. Also hast du gesagt, ja, sehe ich nicht so richtig. Und ich glaube, wir meinen die gleichen Dinge. Ich glaube, du bist derselben Meinung, dass er ihn schlagen muss, aber wir waren uns nicht sicher, dass er ihn schlagen wird. Oder hast du wirklich Van Peer so stark gesehen? Weil ich ihn
sehe. Nee, ich habe nicht Van Peer so stark gesehen, aber ich hab Gaga einfach irgendwie relativ schwach gesehen.
Ja, also, absolut. Deswegen meine ich ja.
Das
wir haben
tut
so ein
mir
bisschen
leid,
aneinander vorbeikommuniziert. Aber ich finde, man muss das trotzdem so klar formulieren, wenn du wieder zurückkommen willst in die Top 32 mit der Legacy, die Gabriel Clemens sich selbst erarbeitet hat, zu Recht, dann musst du aus diesem Board ein bisschen was mitnehmen und kannst hier nicht gegen Barry Van Peer wirklich abgewatscht werden. Am Ende 4-6, das sieht hier so aus, ja, so ein normales Spiel, beide 88. Das war wirklich die ersten 6 Legs, das war ein absolutes Volldesaster. Tut mir leid, das so zu sagen, aber also ich sehe da aktuell eher dunkelrot und dann noch mit den ganzen Regeländerungen in den letzten 2 Jahren, die es in Summe Spielern schwerer gemacht haben, die eben nicht ganz so weit vorne stehen in der Pro Tour Order of Merit. Boah, das wird wirklich ein richtig heißer Tanz, um da wirklich wieder in die Top 32 nach vorne zu rutschen. Schwierig.
Ja, ich sag mal, mir tut das auch ein bisschen weh beim Reden und ich wünschte, es wäre anders, aber wenn ich halt ganz ehrlich bin, dann habe ich das jetzt hier auch nicht so gesehen, habe ich gerade schon kurz gesagt, weil ich irgendwie Barry Van Peer so stark finde, weil das für mich jetzt hier irgendwie der nächste Rian van Veen oder Wessel Nyman ist. Aber wenn ich irgendwo die Auslosung lese, Gabriel Clemens gegen Barry Van Peer, dann ist das für mich ein komplett offenes 50-50-Spiel. Und das kann nicht der Anspruch von einem Gabriel Clemens sein, der ein WM-Halbfinalist ist, war. Das kann einfach nicht sein. Und das ist krass, dass man da irgendwie schon solche Bedenken bei hat, dass Gabriel Clemens gegen einen Barry Van Peer durchkommt.
Ja, aktuell ranke ich Gabriel Clemens in so einer Formtabelle halt auf demselben Level wie Kai Gotthard. Vielleicht sogar ein bisschen drunter, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ich würde ihn drunter ranken, wenn ich ganz ehrlich bin.
Also wenn ich jetzt das ganz eng mache, diese Formtabelle, dann ja, ist er sogar drunter, aber...
So er ist in derselben Kategorie.
Ja, genau. Also ich gehe in ein Turnier rein und sage wahrscheinlich wirklich, Kai Gotthard sehe ich eher in einem Achtelfinale, egal wie das Board ist, als Gabriel Clemens. Weil besseres Board kannst du kaum bekommen, wenn du keinen Setzlistenstatus hast. Dabei bleibe ich. Also... Ich glaube, jetzt ist er nachgerückt in die Setzposition. Er war jetzt gesetzt, ne? Aber eben jetzt nicht normalerweise unter den Top 32 der Pro Tour. Müsste da ja leicht draußen sein. Ja, genau, ist die 35 jetzt. Ist jetzt, glaube ich, nachgerutscht, weil ja Michael van Gerven bei dem ganzen Block nicht dabei war, weil Humphreys den Dienstag ausgelassen hat. Ja, okay. Aber ja, erst recht dann spricht das ja eigentlich nochmal in der Theorie für ihn gegen Van Peer. Aber wir gehen da schon rein und sagen, ja, weiß ich nicht, ob er gewinnt. Und Van Peer hat ja auch ein unfassbar dünnes Nervenkostüm. Das stimmt auch wenig.
Da mache ich mal weiter. Lukas Wenig unterliegt Darius Labanauskas mit 4-6. Darf ich weitermachen oder willst du einhaken?
Nein. Ich wollte nur dir Props geben hier per Video für die... wenig Überleitung. War gar nicht so erdacht von mir, aber hast du toll gemacht.
Max Hopp, der unterliegt Tavis Dudeney mit 5-6. Leon Weber verliert gegen Peter Wright mit 3-6. Ich denke mal, das kann man ein bisschen ausklammern. Leon spielt 94 Punkte im Schnitt als einer der Debütanten an diesem Wochenende. Ist das in Ordnung? Peter Wright spielt knapp 100 Punkte im Schnitt, war nicht verkehrt. Dominik Grüllich unterliegt Tommy Lischmann mit 5-6. Tommy Lischmann spielt es auch stark, 100 Punkte im Schnitt, 11 Darts am Ende von ihm im Decider gegen die Darts, das ist natürlich einfach auch ein bisschen unlucky. Kai Gotthard, der unterliegt Cam Crabtree mit 5-6, beide bei Mitte 90 im Schnitt gewesen und Maximilian Czerwinski, der unterliegt Karel Sedlacek mit 2-6, läuft hier auch in einen wahnsinnig starken Karel Sedlacek, muss man sagen, der spielt knapp 100 Punkte im Schnitt. 113 Punkte First Nine, Average Finish von 55 Punkten. Da läuft er ähnlich wie in einen super starken Rusty etwas über sein Niveau am Vortag hier einfach auch in einen wahnsinnig starken Karel Sedlacek. Punkt.
Ja, Punkt. Und wir machen weiter mit den deutschsprachigen Spielern. Da gab es für Rusty Jake Rodriguez, das hatte ich schon mal angeteased, wirklich den krönenden Abschluss eines ersten Proto-Blocks. Er hat nämlich die dritte Runde erreicht nach Siegen über Tito Skarnik und Jitse van der Waal, also insgesamt 3 Spiele gewonnen an diesen 2 Tagen. Verliert dann gegen Luke Littler im Stream mit 2-6. Mensur hat in der ersten Runde verloren, hat es los natürlich. Danny Noppert 3-6, Proto Noppert, eines der härtesten Lose, was du kriegen kannst, glaube ich, in Runde 1. Stefan Belmont, auch er, verliert in Runde 1 mit 5-6 gegen Ian White.
Du hast es angesprochen, Luke Humphries, das Geburtstagskind von heute, also Zeitpunkt der Aufnahme, hatte sich für das 2. Turnier abgemeldet, war deswegen nicht am Start. Und damit gehen wir in den Block des Sonstigen für dieses Players Championship Turnier Nummer 2. Wen wir auf jeden Fall noch einmal kurz nennen müssen, haben wir schon eben angesprochen, Luke Littler, der unterliegt Gervin Price, nämlich im Viertelfinale. Das war ein richtig enges Ding, diese Partie. Hätte auch in die andere Richtung gehen können, war auf jeden Fall schön anzuschauen auf PDC-TV. Stephen Bunting, der unterliegt Kieran van Veen im Achtelfinale. Beide auch richtig gut unterwegs, 103 und 106 Punkte im Schnitt. Nathan Espinel, der unterliegt Christoph Ratajski in den letzten 32. Chris Dobie mit seinem Finale haben wir schon angesprochen, das war ein richtig guter Run. Rob Cross, der verliert gegen Mickey Menzel mit 1-6 in Runde 1. Da sind wir wieder beim Thema Pfui. Jetzt schließt sich hier der Kreis wieder bei einem Rob Cross und haben damit dann noch einmal über die Premier League-Spieler bei diesem Turnier gesprochen. Und Michael Smith, den müssen wir auch noch ansprechen. Kein Premier League-Spieler, haben wir aber eben schon angesprochen mit der Erstrundenniederlage bei PC 01 mit seinen, 87 Punkten im Schnitt. Geht jetzt raus gegen Kim Halbrechts, gegen den Landsmann von Dimitri Vandenberg mit nur 82 Punkten im Schnitt. Also auch das kann nicht der Anspruch von einem Michael Smith sein, hier mit 87 und 82 Punkte gegen zweimal irgendwelche Belgier rauszugehen.
Ja, ich denke, du bist noch gnädig mit der Einschätzung. Also Michael Smith muss sich einige Fragen gefallen lassen. Das hat er ja dann auch in die Tat umgesetzt. Unter dem Hashtag AskMike hat er seine Follower dazu aufgerufen, doch ihm Fragen zu stellen. Bei X, er hatte ja dann auch viel Tagesfreizeit, nachdem er wieder früh raus war. Nee, jetzt mal Spaß beiseite und jegliche Häme auch weggenommen. Diese Entwicklung ist eigentlich gemessen an dem, über welchen Spieler wir sprechen, die bedenklichste. 250 Pfund in der Order of Merit hinter Andrew Gilding, wird sich vermutlich rund um die UK Open wieder drehen. Kleiner Spoiler nach vorne, aber trotzdem 20 der Welt, es geht weiter nach unten und das ist natürlich dann auch der Start, den du nicht gebrauchen kannst, vor allen Dingen, weil du jetzt, klar, Vandenberg, doofes Los auch, Halbrechts kannst du auch mal richtig rasiert werden, selbst wenn du 98 spielst, das sind solche Spieler, mittlerweile kann das ja gefühlt Tommy Lischmann spielt eine 100, haben wir eben gesprochen. Sedlacek eine 99, Touretta eine 104. Deswegen kann dir gegen jeden passieren. Aber er ist zweimal wirklich übel auf die Nase gefallen mit ganz, ganz schwachen Auftritten.
Und wir sprechen hier über einen Michael Smith, der vielleicht einer der talentiertesten Spieler aller Zeiten ist. Ein ehemaliger Weltmeister. Und jemand, der gerade bei solchen Blöcken und Turnieren teilweise richtig abgesahnt hat. Also ich erinnere mich da wirklich noch, weiß ich nicht, da ist irgendwie ein Doppelblock in Hildesheim und er gewinnt 2 Turniere. Da ist Corona-Zeit, es ist irgendwie so ein Super-Serious-Block und er gewinnt 3 Turniere in a row oder irgendwie sowas. Und dann jetzt hier, keine Ahnung, muss man sich ein bisschen Gedanken machen? Natürlich jetzt mit dieser ganzen Verletzungsschose und so weiter, keine Ahnung. Müssen wir mal ein bisschen beobachten, wo das noch hingeht.
Gleiches, ja, vielleicht müssen wir da auch ein bisschen zurückrudern. Vielleicht waren wir auch ein bisschen zu hart in der letzten Woche, als wir ihn da, oder vor 2 Wochen, als wir gesagt haben, hier, dass er da jetzt plötzlich mit der ganzen Offenbarung kommt. Keine Ahnung, ne? Also deswegen, nur mal so in den Raum gestellt, weil du es gerade ansprichst. Ist ja ein guter, wichtiger Punkt, ne? Das ist ja jetzt gerade eine aktuelle Thematik, wenn wir über den Bully Boy sprechen. Er ist damit selbst nach draußen gegangen. Ganz, ganz schwierige Karrierephase für ihn.
Nicht ganz so schwierig ist die Karrierephase bei Bo Greaves aktuell. Die hat zumindest bei diesem Turnier als Nachrückerin ein Spiel gewonnen und zwar gegen Josh Rock in den letzten 128. Da hätte die Auslosung auch einfacher sein können. Beide spielen ungefähr 103 Punkte im Schnitt, also eine richtig hochklassige Partie, die sie hier zieht und danach verliert sie dann eben gegen einen richtig gut aufgelegten Christoph Ratajski. Wie gesagt, ich habe es schon angesprochen, das war so eine Partie, da dachte man, jetzt kannst du Ratajski hier auch auf den Parkplatz stellen und der trifft auch von da noch alles. Ansonsten, ich hätte ich hätte eigentlich liebend gerne mal noch einen tieferen Run hier von Bo Greaves gesehen, aber ich sag mal, sie wird ja auch bei noch einer ganzen Menge weiteren Players Championship Turniere die Möglichkeit bekommen, nachzurücken, und ich hoffe auch, dass sie das dann wirklich in Anspruch nimmt, und dann bin ich mal sehr gespannt, was wir da von ihr noch erwarten können.
Ja, schön, dass sie den Gegenbeweis wieder ganz persönlich erbracht hat für ihre auferlegte These, dass sie ja mit den Männern eigentlich gar nicht sich messen kann. Also sie hat Josh Rock, einen starken Josh Rock einfach mal geschlagen. Sagt alles aus.
Dann ist jetzt gerade auch noch der Cut-Off für European Tour Event 3 und 4 angesetzt. Und da müssen wir sagen, aus deutscher Sicht nur Martin fix für den Freitag mit dabei über die Pro Tour Order of Merit. Ricardo, der ist da jetzt aus den Top 16 der bereinigten Pro Tour Order of Merit herausgerutscht. Ist da auch 6.500 Pfund hinter einem Luke Woodhouse. Also der Gap wird da auf jeden Fall größer. Und demnach müssen dann alle Deutschen außer Martin am 19. Februar in Rosmalen in die Qualifier gehen für die European Tour Events Nummer 3 und 4. Auch das nur einmal schon angesprochen, weil jetzt gerade eben der Stichtag ist für den Cut-Off.
Ja, ganz kurios, dass vor allen Dingen die Spieler, die so gerade jetzt einen Platz, einen sicheren Platz für diese beiden Events geholt haben, dass die alle wirklich richtig gut waren an diesem oder in dieser Woche mit Vatimena, mit Kallen, der ein Finale gespielt hat. Van Dijvenbode hat auch einige Spiele gewonnen, Woodhouse auch einige. Gilding, der auch noch vor Ricardo gelandet ist, stand in einem Halbfinale, und selbst Gilding ist jetzt knapp rausgefallen aus diesem Cut, wobei Gilding, glaube ich, noch sehr, sehr optimistisch sein kann. Er braucht ja nur eine Absage und er ist sofort im Feld. Das gilt ja hier für die Top 16, wo er der erste Nachrücker wäre. Er ist die 19 der großen Order of Merit und die 17 in der bereinigten Pro Tour. Also ich kann mir vorstellen, dass ja vor allen Dingen du als Chef-Fan von Andrew Gilding vom Goldfinger, dass du nicht auf ihn verzichten musst bei ET 3 und 4.
Der Goldfan.
Der Goldfan. Genau.
Deswegen schauen wir mal, was da kommen wird hinsichtlich Andrew Gilding und der European Tour. Und ich würde sagen, jetzt erstmal nach einer Stunde Haken hinter die ersten beiden Players Championship Turniere der Saison, die wieder einmal eine ganze Menge Geschichten geschrieben haben. Und Geschichten geschrieben, da hat auch das Wochenende einiges, und zwar in Hildesheim am Samstag und Sonntag bereits. Die Rede ist von den Host Nation Qualifiern. Es war ein Viererblock an Turnieren, der gespielt wurde, und auch die müssen wir jetzt natürlich noch einmal besprechen. Und wir beginnen da, wie es nicht anders sein könnte, in der Chronologie mit dem Host Nation Qualifier für PDC European Tour Event Nr. 2. Das sind die German Darts Open in Göttingen, die vom 21. bis 23. März gespielt werden. Und da für die European Tour qualifiziert haben sich Paul Krone, Michael Unterbuchner, Laurin Welk und Daniel Klose.
Ja, und Laurin Welk, mit ihm würde ich ganz gerne anfangen, denn das war ein Drama im entscheidenden Match gegen Kevin Troppmann. Troppmann natürlich favorisiert, verliert gegen Laurin Welk, der damit sein Debüt feiert auf der European Tour Bühne. 23 Jahre aus Neuwied. Ich hatte ihn auch schon im letzten Jahr im Stream mal kommentieren dürfen, als er einen tiefen Run hatte bei einem Next-Gen-Event. Also ja, das kommt jetzt doch unerwartet früh, würde ich sagen. Hatte ich jetzt nicht so richtig auf dem Zettel, dass wir hier einen Laurin Welk sehen, der sich schon für den ET-Event qualifiziert. Also sicherlich einer, der mal so einen guten Run haben kann, aber ich glaube, das ist wirklich eine positive Überraschung, und gerade gegen Troppmann. Habe ich ihn nicht vorne gesehen, aber schön für ihn, Laurin Welk, einer von vier Deutschen, die dann eben zusätzlich zu einem Martin Schindler und auch Ricardo Pietrezco in Göttingen dabei sind. Vielleicht qualifiziert sich noch der eine oder andere jetzt heute über den Tourcard-Qualifier. Es geht ja darum, wer kann sich da schön am Rande des Turniers in der Tapas-Bar mit Dan Dawson auch noch einen kleinen Absacker nehmen. Ne? Also der hat das ja schon bei uns in der 500. Folge angekündigt, dass er da noch gute Erinnerungen hatte. Also das große ET-Comeback in der Lockhalle Göttingen mit von der Partie. Michael Unterbuchner, der gewinnt gegen Christopher Tondas mit 6-1 im entscheidenden Match. Paul Krone gewinnt gegen Jan Dückers 6-2 für Paul Krone, nachdem er jetzt die Tourkarte abgegeben hat. Muss man fast sagen, gute Entscheidung, denn auf die ET-Bühne hat es als Tourkartenspieler noch nicht geschafft, genau wie Welk Debütant. Daniel Klose, der gewinnt gegen Marc Burmeister das entscheidende Spiel mit 6-1, und ich würde sagen, ein überraschender Name und drei, die man so richtig ganz oben auf dem Zettel hatte für mehrere Qualis an diesem Wochenende.
Ja, das stimmt. Sollte dann ja auch noch so kommen. Ich glaube, für Krone war es wirklich eine ganz gute Entscheidung und für seinen nächsten, ich sag mal auch Entwicklungsschritt, ist, glaube ich, dieses ganze Umfeld Next Gen, Host Nation Qualifier und so weiter und so fort, ist irgendwie...
Super League, WM-Quali vielleicht, ne?
Ganz genau. Das sind, glaube ich, einfach, das ist der bessere Entwicklungsort, als auf die Tour geworfen zu werden. Also langfristig für mich definitiv ein Spieler für die Tour. Das ist, glaube ich, klar, auch mit dem Niveau, was er jetzt schon zeigt. Aber ich glaube, jetzt aktuell ist das eben das Bessere. Genau, ein Satz noch. Tondas war natürlich ein bisschen ärgerlich, habe ich natürlich auch ein bisschen sehr mitgefühlt. Tat mir dann ein bisschen weh, aber Unterbuchner hat diese Partie auch einfach wirklich abgezockt gespielt und verdient gewonnen. Und Unterbuchner war ja auch so ein bisschen mit der Mann des Wochenendes, außer wo er die Quali nicht geschafft hat. Und das war nämlich bei dem zweiten Qualifier am Samstag. Ansonsten hatte es bei jedem Turnier gereicht. Das zweite Turnier am Samstag war der Host Nation Qualifier für das European Tour Event Nummer 3, die International Darts Open in Riesa, gespielt Anfang April. Und da sind es Daniel Klose, Paul Goya, Patrick Klingelhöfer und Kevin Knopf, die sich durchgesetzt haben.
Ja, und für Daniel Klose dann eben ein Doppelpack an diesem Qualifier Samstag. Die Riesa-Qualifikation geschafft zum Leidwesen eben von Danny Tessmann, den er da geschlagen hat. Für Tessmann wäre es natürlich auch ein cooles Turnier gewesen, denn aus Berlin jetzt auch nicht die allerweiteste Anreise im Vergleich zu einigen anderen. Also Riesa ja eigentlich für viele ein unbeliebtes Turnier, aber Danny Tessmann hätte das gerne mitgenommen. Moritz Bormann gegen Paul Goya war ja ein Debütantenduell, da war klar, es würde einen Debütanten geben. Hätte ich aber dann auch nicht mit Goya gerechnet. Er, glaube ich, am wenigsten, das haben wir auch seiner Insta-Story entnehmen können, wo er nur irgendwie sinngemäß schrieb, ja, habe mich dann fürs Fernsehen mal qualifiziert. Und Paul Goya jetzt auch keiner, der schon so einen ganz tiefen Run bei einer Next-Gen hatte oder so. Ne? Deswegen kommt wirklich aus dem Nichts. Ganz junger Spieler, 20 Jahre und wird da natürlich einen großen Boost mitnehmen können. Patrick Klingelhöfer, der qualifiziert sich zum zweiten Mal, versucht jetzt zum ersten Mal auch ein Leck zu gewinnen, hatte sein ET-Debüt gefeiert, ja, am selben Ort in Riesa 0-6 gegen Gurney verloren. Ich hoffe für ihn, dass er nicht wieder gegen Gurney ran muss. Wäre irgendwie cooler, wenn er jetzt einen anderen Gegner hat. Es wird wieder ein großer Gegner sein. Und ich glaube, da muss man sagen, der ist auch ziemlich gut ins Jahr gekommen, so insgesamt.
Ich glaube, Patrick ist da schon ein anderer Spieler, der jetzt zur European Tour fährt, als er das im letzten Jahr war. Also ich glaube, im letzten Jahr war es einfach noch, ich sag mal so, die Aufregung, die Erfahrung, das allererste Mal. Und jetzt das Niveau, was er gezeigt hat bei der Q-School beim ersten Challenge-Tour-Wochenende, auch wenn er das da zum Beispiel noch nicht so ganz in Ergebnisse ummünzen konnte, das Niveau ist aktuell mehr da denn je. Und ich glaube, dass er das da schon auf der Bühne dann auch noch mal ein bisschen zeigen wird. Also bin ich sehr gespannt drauf und bin dann gespannt, was er da in Riesa eben zum zweiten Mal zeigen wird. Und gespannt bin ich eben auch, was Kevin Knopf zeigen wird. Der hat den Anreisevorteil aus Berlin, hat mit 6-5 gewonnen gegen Martin Kramer. Und da müssen wir einmal drüber sprechen. Martin Kramer im Decider, 8 perfekte Darts. Und kriegt dann die 24 Punkte Rest mit den nächsten 10 Darts nicht zu. Also mehr Darts, als er gebraucht hat, um diese 477 Punkte runterzuspielen. Und somit hat er eben das nicht geschafft. Und es war das European Tour Comeback für Kevin Knopf nach 2019.
Und vielleicht ist dieses unfassbare Leck noch nicht mal das denkwürdigste von Martin Kramer an diesem Wochenende gewesen.
Nein.
Also kleiner Spoiler. Ne? Martin Kramer ist, glaube ich, eine der Personen, die vielleicht jetzt so ein bisschen random daherkommen, aber das ist einer der Spieler der Woche aus verrückten Gründen. Ich meine, 8 perfekte Darts zu spielen, darauf warten andere Spieler ihr Leben lang bei einem offiziellen Match. Dann spielt er einen Decider um sein Debüt auf der European Tour. Okay, er verpasst den Neuner, das wäre auch zu kitschig gewesen, aber dann 10 Darts nicht zuzumachen. Meine Herren.
Ja, oder 11 oder 12 oder von mir aus auch 13, 14, 15.
Boah,
wirklich.
Das tut mir wirklich leid. Also nichts gegen Kevin Knopf und so, ne, aber boah, am Ende, oh, ich glaube, das wäre für Kevin Knopf irgendwie dann einfacher zu verpacken gewesen, wenn er einfach der Zuschauer gewesen wäre bei einem historischen neuen Data in einem Decider um eine ET-Bühne, als es so jetzt ist für Martin Kramer. Wahnsinn.
Wir springen zum Sonntag und sprechen über den Host Nation Qualifier für das European Tour Event Nummer 4, den German Darts Grand Prix in München vom 19. bis zum 21. April, traditionell das Osterwochenende, wir wissen Bescheid. Und da ist es erst einmal traditionell das richtige Wort, wenn wir über den ersten Qualifikanten sprechen. Michael Rosenauer schlägt Patrick Klingelhöfer mit 6:1. Michael Rosenauer, 58 Jahre alt, spielt Darts seit 1987, da sind fast 40 Jahre.
Und Deutschland war noch geteilt.
war 2008 bei der WM dabei, erster Deutscher im Ellipelli. John McDonald hat ihn angekündigt als...
Haben wir das schon hier öffentlich eigentlich besprochen oder habe ich dir das nur mal irgendwann so...
Das hast du mir mal irgendwann privat geteilt, deswegen wollte ich dir jetzt gerade die Bühne geben, okay, das hier zu teilen.
Also, kleine Vorgeschichte während der WM, also keine Ahnung, man ist ja komplett im Darts-Fokus und ich, so bekloppt wie ich bin, habe dann auch noch die Zeit zwischen, also es war irgendwann vor Weihnachten, als ich noch nicht in London war, Zeit zwischen der Nachmittags- und Abendsession habe ich dann in so einer YouTube-Schleife verbracht und dann bin ich irgendwann gestoßen, warum auch immer, ich weiß es nicht mehr, auf Highlights aus dem Match zwischen Mervyn King und Michael Rosenauer, WM 2008, die historisch erste Darts-WM im Ellipelli. So, Michael Rosenauer wird angekündigt von John McDonald beim Walk-On mit Michael Rosine. Ey, ich konnte nicht mehr, das fand ich so unglaublich lustig. Und deswegen... sehr guter Tipp für alle, die mal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen wollen. Das war dann auch ein überragendes Match. Also es sah alles sehr schnell danach aus, als würde King hier locker durchgehen. War ja schon damals ein hocherfahrener Spieler, haushoher Favorit. Niemand kannte Michael Rosenauer so ungefähr und John McDonald wohl am wenigsten. Und dann spielt Rosenau plötzlich richtig gute Darts auf die Doppel, nimmt ein paar Checkchancen mit, es steht 2:2, es geht in den Entscheidungssatz. Wahnsinnsspiel, glaube ich, da nochmal in die Verlängerung oder so. Also ein tolles Match gewesen und eben das historisch erste von Michael Rosine und von einem Deutschen im Ellipelli.
Ja, gerne mal auf YouTube anschauen, wer dann ein bisschen in Erinnerung André welgen möchte. Also von daher, so schaut's aus, Michael Rosenauer. Es ist einfach Wahnsinn, was dieser Sport für Geschichten schreibt. Und der Vollständigkeit halber, 2020 zuletzt auf der European Tour gewesen und jetzt ist er wieder da. Und ich kann dir sogar sagen, dass ich sein letztes European Tour Spiel 2020 live geschaut habe.
Ja, und wir dürfen natürlich eine Folge nicht Folge sein lassen, ohne nicht irgendeinen Stromberg, ohne Stromberg nicht zu erwähnen. Deswegen würde ich einfach mal sagen, das zweitgrößte Comeback in diesem Jahr seit Bernd Stromberg, der ja auf die Mattscheibe wiederkommen wird, auf die Kinoleinwand Ende dieses Jahres. Michael Rosenauer.
Wunderbar. Ansonsten haben wir noch Finn Behrens mit dabei. Das ist sein European Tour Debüt. 18 Jahre jung aus Oldenburg, schlägt Marcel Erber mit 6:3 am Ende im Finalspiel. Wollte die Host Nation Qualifier erst gar nicht spielen, weil die Abi-Vorklausuren anstehen. Die Entscheidung war spontan und wie man hier sieht, goldrichtig.
Und diese Infos, die haben wir bei Instagram bekommen und zwar ganz lustige Entstehungsgeschichte. Und zwar vor der Q-School hat uns Hörer Christoph geschrieben und meinte, wir sollten mal ein Auge werfen auf Finn Behrens. Bei der Q-School haben wir das Auge auch drauf geworfen, aber da gibt es so unglaublich viele starke Spieler. Und
so viele Augen habe ich gar nicht, um die alle zu werfen.
Ganz genau, schon gar nicht gleichzeitig und da lief es jetzt auch nicht so überragend. Dann allerdings Next Gen gespielt letzte Woche in Hildesheim, da schon wirklich gut unterwegs gewesen, gute Ansätze gezeigt. Und ja, jetzt, wie erwähnt, wollte er eigentlich gar nicht spielen, weil die Abi-Vorklausuren anstehen, hat er trotzdem gemacht und das hat sich gelohnt, spielt jetzt European Tour und wir danken nochmal dem Christoph, der uns schon, wie gesagt, am 5. Januar, ich habe gerade nochmal geguckt in den Chat, zum ersten Mal von Finn Behrens berichtet hat und es wird jetzt nicht das letzte Mal gewesen sein.
Zwei weitere Quali-Plätze wurden noch vergeben. Eine davon ging an René Adams, der konnte gegen Marcel Gerdon mit 6:5 gewinnen. René Adams, ich sag mal, auf der European Tour immer wieder vertreten. Marcel Gerdon in seinem Leben noch ohne ET-Quali. Ein absoluter Wahnsinn bei seinem Niveau, was er auch schon seit Jahren zeigt, dass da noch keine Quali für Marcel Gerdon rumgekommen ist. Also kriege ich irgendwie nicht voreinander, wie das noch nicht der Fall sein konnte. und Michael Unterbuchner konnte gewinnen mit 6:3 gegen Joshua Herrmann. Das war eine richtig gute Partie hier im Spiel um die European Tour. Beide auch lange irgendwie bei 100 Punkten im Schnitt. Am Ende Unterbuchner knapp 96, Herrmann bei 92. Joshua Herrmann hatte 3:0 geführt, verpasst Darts zum 4:0 und dann später auch nochmal zum 4:2. Und für Unterbuchner aus Landsberg am Lech natürlich ein Heimspiel in München, muss man sagen. Und ich habe nach der Partie, weil ich da auch ein bisschen näher dran bin, mit Joshi auch echt nochmal ein bisschen gesprochen. Und ja, für den hätte das natürlich, wäre das auch ein ganz großes Ding gewesen. Und da war die Enttäuschung natürlich auch schon groß. Joshua Herrmann natürlich bekannt als Caller von der My Dart Coach Championship 2024. So schließt sich der Kreis.
Ja, und jetzt auch bekannt als ein Paul-Krone-Bezwinger. Den hat er nämlich unter anderem geschlagen auf dem Weg. Also hat einen super Tag gehabt und gegen jeden anderen Average-technisch, man sollte nicht immer nur auf den Average gucken, ne? Aber wenn ich mir so die anderen Partien angucke, dann hätte er vermutlich gegen jeden anderen gewonnen im Entscheidungsmatch, denn das war ein überragender Tag von Joshua Herrmann und der hat jetzt auch bei Instagram, glaube ich, gestern oder vorgestern da nochmal ein Statement abgegeben und ja, auch so ein bisschen seiner Seele freien Lauf gelassen und gesagt, ja, er hat sich dann jetzt natürlich schon häufig Gedanken gemacht, was wäre wenn, wenn er die Chancen zum 4-2 genutzt hätte, wenn er die Chancen zum 4-0 genutzt hätte. Ja, wir hoffen einfach, dass er sich davon schnell erholt und das Positive dann raus mitnimmt, auch wenn es keine ET-Quali wurde am Ende.
Und wir können nicht über Joshua Herrmann sprechen, ohne über Martin Kramer zu sprechen, denn jetzt kommen wir auf deinen Punkt zurück, was du gesagt hast mit dem verpassten Neuner. Das war nicht das Verrückteste, was Martin Kramer an diesem Wochenende gemacht hat, denn bevor die Partie gegen Paul Krone war, gab es die Partie zwischen Joshua Herrmann und Martin Kramer. Und die haben wir auch beide auf Dart Connect verfolgt. Und irgendwann sehen wir, Martin Kramer spielt irgendwie einen Wahnsinns-Leg, startet auch mit einer 180 rein, wirft dann irgendwie irgendwas und steht auf 151 Punkten zum 12-Darter. Und dann 151 Punkte. Auf einmal gibt es auf Dart Connect das X. Das heißt, überworfen, Martin Kramer überwirft sich bei 151 Punkten. Wir beide auf einmal so, was ist denn jetzt hier passiert? Weil ich meine, wie überwirfst du 151 Punkte? Gibt, glaube ich, ziemlich genau zwei Möglichkeiten. Erste Sache, du verrechnest dich und denkst, du bist bei 161. Das heißt, du gehst am Ende auf Bull anstatt auf Tops und triffst dann auch noch Bull. Hast du dich überworfen? Oder du spielst die 151 über Triple 20, Triple 17, willst dann auf Tops gehen, bleibst irgendwie ärgerlich am Flight hängen von dem Dart in der Triple 20 und der Dart rutscht dir auch noch in die Triple 20, du hast damit überworfen. Das so die einzigen beiden Optionen, die irgendwie Sinn ergeben.
Und beide unrealistisch.
Und beide extrem unrealistisch. Und dann habe ich Joshi mal kurz geschrieben, was es denn jetzt war, wie Kramer sich die 151 Punkte zum 12-Darter überworfen hat. Ja, Martin Kramer hat einfach eine 180 geworfen.
Ich fasse das nicht. Boah, das tut mir wirklich leid. Das ist der unluckieste Spieler, den ich seit Ewigkeiten mitbekommen habe, so ein Wochenende roundabout. Denn soll ich den Übergang machen jetzt einfach mal?
Ja.
Wir haben ja noch einen ET-Qualifier zu besprechen und zwar für ET6 in Sindelfingen, 2. bis 4. Mai, European Darts Grand Prix. Entscheidungsmatch um die Qualifikation mit Beteiligung, na klar, von Martin Kramer erneut richtig gut auf der Platte, spielt gegen Daniel Klose, überragend, hält richtig gut mit, beide 90+. Am Ende Klose steht bei 96, Martin Kramer bei 91 Punkten und Martin Kramer verliert im Decider. Also er hat jetzt zweimal Decider verloren, einmal nach 8 perfekten Darts gegen Kevin Knopf am Vortag, dann zwar nicht in einem Entscheidungsspiel, aber 151 überworfen mit einer 180. Also das reicht eigentlich für ein halbes Dartsleben. Das war ein Wochenende. Absoluter Wahnsinn.
Ja, das sind Geschichten.
Ich hoffe auch da, er kriegt das schnell verpackt. Das gilt eigentlich für so viele Spieler und ich hoffe das wirklich, weil das tut einem ja wirklich leid.
Das sind halt Geschichten, die dir manche Dartspieler, weiß ich nicht, noch 15 Jahre später irgendwo am Kneipentisch
oder sowas erzählen.
Das sind
eigentlich Geschichten aus dem Paulanergarten. Also ja. Wenn wir nicht gewusst hätten hier das, von Joshi die Information, dann würden wir ja denken, da würde uns jemand einen Bären aufbinden, wenn wir das Spiel nicht verfolgt hätten und so, wenn man jetzt nicht Dart Connect hätte. Das glaubt man ja kaum.
Ja, kaum zu glauben ist auch, dass Marcel Erber sein European-Tour-Debüt feiern wird. Der hat nämlich mit 6:4 gegen Marcel Hausotter gewonnen im Entscheidungsspiel. Genauso wie Michael Unterbuchner, der schlägt mit 6:2 Michael Rosine, auch besser bekannt als Michael Rosenauer. Und Paul Krone, der gewinnt mit 6:4 gegen Moritz Bormann, also für den European Darts Grand Prix in Sindelfing. Das Viererpack bestehend aus Michael Unterbuchner, Marcel Erber, Paul Krone und Daniel Klose.
Marcel Erbers Qualifikation finde ich irgendwie cool. Das ist ein Spieler, der
alles sich verdient hat.
Der Next-Gen spielt intensiv, spielt der Challenge-Tour schon wirklich sehr, sehr viel reist und so. Der, ich glaube, knapp über 40 ist oder so, auch schon wirklich einige Darts-Jahre auf dem Buckel hat. Kommt ja aus Hildesheim, also hat zu den Hildesheim-Turnieren keine weite Anreise, zu den Next-Gen-Events spielt, aber sonst auch viel. Der so ein bisschen so diese 1B-Reihe da auf dem Level ist, der aber wirklich jeden schlagen kann, wenn er wirklich so seine Top-Darts auspackt, der aber auch gegen mehr Spieler verlieren kann als so Top-Leute wie Troppmann. Also wenn man, ich hoffe, man kann dem folgen. Aber ich finde, da ist einfach die Dedication so, so groß und deswegen irgendwie cool, dass es geschafft hat.
Ja, fühle ich auch. Also da gibt es ja wirklich, ich sag mal, einige Leute und auch Namen, die jetzt schon gefallen sind, wie ein Marcel Erber, auch wie ein Joshua Herrmann, die seit Jahren konstant alles fahren, die alles spielen und die halt, ich sag mal, ihren Traum verfolgen. Und ich sag mal, bei Marcel Erber hat es jetzt halt geklappt und deswegen, ja, sei ihm absolut gegönnt. Und das ist für ihn sicherlich auch hier nochmal ein kleiner Traum, der hier wieder in Erfüllung geht, in Sindelfing mit am Start zu sein.
Ja, einer dann von insgesamt 11 Deutschen, die sich qualifiziert haben. Welk, Goya, Klingelhöfer, Knopf, Rosenauer, Behrens, Eidams, Erber. 8 Spieler mit einer Qualifikation. Und die anderen 8 Qualis, die ausgespielt wurden, die verteilen sich auf ganze 3 Spieler. Paul Krone doppelt qualifiziert und Klose Unterbuchner jeweils 3-mal. Ich sag mal so, wenn da jetzt bei den weiteren Qualifiern nochmal 3 Qualis stehen, dann vielleicht 2-3 Überraschungssiege in der ersten Runde, dann wird es vielleicht mal interessant, auf das ET-Race zu gucken. Gerade jetzt bei diesen Quali-Kriterien, wo sich sehr häufig nur die gleichen Spieler qualifizieren und gerade über diesen Flaschenhals-Tourcard-Holder-Qualifier, da wird es halt sehr viele Spieler geben, die nur 1 oder 2 Quali schaffen. Und da hast du natürlich potenziell als Ex-Tourcard-Holder, oder das sind ja alle 3, schon die Chance irgendwie über diese Quali-Wege, da sich schon so einen kleinen Vorsprung zu erarbeiten. Und wenn du dann noch zweimal irgendwie überrascht oder so, dann ist das vielleicht gar nicht ganz ausgeschlossen.
Ja, gerade mit diesem super soliden Grundniveau, was gerade auch ein Daniel Klose hat. Also ich meine, natürlich auch für Kronen und Unterbuchner kann das aufgehen, aber gerade bei Klose, da könnte wirklich was drin sein. Und dann kann hier auch, ich sag mal, mit maximalem geringerem Aufwand fast das Gleiche auch finanziell eingespielt werden, wie sonst in einem Jahr auf der Pro Tour mit Tourkarte, ne? Also das muss man ja auch mal sehen.
Du musst es vor allen Dingen, wenn du jetzt noch, ich meine, haben sie jetzt alle nicht, ne? Aber wenn da jetzt einer von weit oben stehen würde in der Challenge Tour oder so, ne? Kann ja noch kommen. Wenn du dann darüber noch ein paar Pro Tour Qualis erreichst, dann kannst du, wir wissen noch nicht, wie die Quali-Kriterien aussehen jetzt für die sehr wahrscheinlich stattfindende 128er WM. Es werden aber sicherlich auch ein paar mehr Plätze dann über die Pro Tour verteilt werden. Da kannst du auch sogar über WM-Teilnahmen und solche Sachen nachdenken, ne?
Ja, und vielleicht, ich sag mal, und selbst wenn es vielleicht nicht darüber reicht, vielleicht gibt es ja auch 2 Plätze über die Super League oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann hast du hier halt auch nochmal wieder ganz starke Contender. Aber naja, wir schweifen ein bisschen ab, um das hier zu konkludieren mit diesen European Tour Qualifiern. Wenn wir über die Spieler gesprochen haben, die sich qualifiziert haben, müssen wir auch noch über ein paar Namen sprechen, die sich nicht qualifiziert haben. Einer davon ist jetzt schon mehrfach gefallen, Martin Kramer, der es nicht geschafft hat mit 2 Finalspielen, in denen er gestanden hat. Auch ein Moritz Bormann stand in 2 Finalspielen. Kevin Troppmann war in einem Finalspiel, war ja an diesem Wochenende wahrscheinlich auch einer der Players to watch. Hatte auch wirklich keine einfachen Auslosungen, also da nicht vom Glück geküsst gewesen. Marcel Althaus wieder mal gut gespielt, aber nicht durchgekommen. Am Ende, was waren es? Ich glaube, sieben Lecks einmal weg von der European Tour Bühne. Also da auch.
Ja, hatte ja Rupprecht geschlagen nach Rückstand, nach unzähligen verpassten Matchstarts von Rupprecht. Schwimmt komplett in diesem Niveau mit. Komplett. Und da ist die European Tour Teilnahme, wenn er so weiterzockt, eigentlich nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht nicht dieses Jahr, aber also. Er hat wirklich einen großen Sprung gemacht und vor allen Dingen, klar, er war jetzt nicht einer derjenigen, die jetzt ganz bis zum Schluss dabei waren, aber dadurch, dass er auf diesem Niveau mitspielt, ich finde, diese Erkenntnis ist auch was wert, dass die Q-School offensichtlich und auch die starken Leistungen in der Bundesliga überhaupt keine Eintagsfliege sind.
Pascal Rupprecht war schon ein ganz gutes Stichwort. Vielleicht vier Namen noch, die sich jetzt auch keine Quali haben sichern können. Dragutin Horvat, Pascal Rupprecht, Marcel Hausotter und Franz Rötsch. Allesamt Namen für den nächsten Quali-Block, die da definitiv, ja, oben anzusiedeln sind, sich eine Quali zu sichern. Und dann ganz interessant noch, kein Tourkarteninhaber hat bei einem dieser ersten vier Turniere mitgespielt. Kann auch ein bisschen dem geschuldet sein, weil es eben quasi vor der eigentlichen Tourkarteninhaber-Saison schon noch ist, weil es jetzt Montag eben auch schon in Wigan weiterging mit den Players Championship-Turnieren, dass alles reisetechnisch ein bisschen schwierig geworden wäre. Aber ja, ich sag mal, dass keiner bislang hier das in Anspruch nimmt, fand ich schon krass.
Wäre das nicht vielleicht dann auch eine gute Möglichkeit gewesen für, ich rede jetzt nicht über die absolute Top-Riege, die das spielen können, also Clemens, Ricardo, Hempel, sondern Lukas Wenig, ja auch Czerwinski, Grüllig.
Also mit Czerwinski habe ich dir ja auch hier schon halb öffentlich gesagt, dass wir uns da auch ein paar Gedanken gemacht haben, was für ein Qualifier
gespielt wird. Das steht auch schon fest,
Das steht auch schon fest, da wurde auch schon mal, ich sag mal, lose drüber gesprochen, für was es am meisten Sinn machen würde, wenn man einen spielt, welcher das dann wäre.
Und die Wahrscheinlichkeit ist trotzdem hoch, wenn wir das große Bild malen, dass dadurch, dass jetzt alle sich verteilen werden, vielleicht spielt ja auch übrigens nicht jeder einen so einen Qualifier, kann auch sein, ne? Aber die Wahrscheinlichkeit ist jetzt schon hoch, dass es da dann Qualis geben wird, wo man dann eben nicht alleine ist als Tourcard-Holder. Ne?
Ja, ich wollte das jetzt hier noch nicht so aus dem Sack lassen, aber da wurde sich nämlich kurz geschlossen, da reisen nämlich alle 12 Tourkarteninhaber geschlossen zum letzten Qualifier an. Nein, kleiner Scherz.
Ja, so ungefähr, ne? Ja. Aber das wäre doch blöd.
Ja, das wäre vor allem blöd für alle anderen Spieler. Also stell dir mal vor, die reisen wirklich geschlossen alle zu 12 dann. Also dann aber gute Nacht, Johanna, für jeden, der sich da... Also dann hast du keine Paul Goya und Laurin Belk-Stories.
Ja, und dann kannst du dich einfacher qualifizieren, wenn du einfach den Tourcard-Holder-Qualifier spielst. Ja,
guter Punkt. Apropos Qualifier, lass uns noch einmal ganz schnell sprechen, nur der Vollständigkeit halber, über den UK Open Qualifier. Jetzt aktuell für die UK Open qualifiziert sind die Ex-Tourcard-Holder Paul Rowley, Scott Baker und Danny van Treib. Außerdem qualifiziert Tommy Lishman, Tommy Morris, Derek Colson, Jamie Kelling und Christopher Wickenden. Vier Spieler waren bereits schon qualifiziert, haben wir hier bei Checkout auch schon angekündigt gehabt. Damals Graham Hall, Graham Usher, Sean Fox und Tom Skies. De facto vier Plätze sind für die UK Open noch frei. Viel Zeit ist nicht mehr. Soweit zu den UK Open Qualifiern.
Und ich würde sagen, das lassen wir jetzt auch so stehen und gucken jetzt auf das, was kommen wird.
Nee, lass uns da nochmal in die Analyse gehen. Es ist eine halbe Stunde ein Deep Dive für den
UK. Nochmal Deep Dive? Ja, ja, ich hab noch Zeit. Ja. Ausblick. Tourcard Holder Qualifier an diesem Mittwoch wird gespielt für Wietze und Göttingen. Über Göttingen haben wir schon gesprochen. Da sind ja vier Deutsche dann eben am Start. Unter anderem geht es darum, wer bekommt möglicherweise ein Match mit Laurin Welk. Der wird bestimmt ganz besonders drauf schauen, weil das dann natürlich auch alles Spieler sind, die er dann dort sehen wird im Practice und so. Aber es sind alles keine Spieler, auf die man treffen kann. Ist ja auch klar. Also die Qualifikanten wissen jetzt schon, wer die 16 Spieler sind, gegen die es gehen kann bei ET1 und ET2. Aber wir haben ja ansonsten noch ein bisschen was und zwar können wir zu Göttingen vermelden, dass Luke Littler fehlt. Also für natürlich die Zuschauer in Göttingen keine coole Geschichte, aber war klar, dass die natürlich auch ein bisschen was auslassen werden. Also in Wietze sind alle Stars dabei, aber in Göttingen fehlt Luke Littler. Dadurch rückt Josh Rock als Gesetzter auf und Gilding ist ein Vorabqualifizierter. Also Andrew Gilding bekommt auch hier nochmal eine Mention. Und aus deutscher Sicht müssen hier eben alle außer Martin und Ricardo dann in diesen Tourcard-Qualifier, der heute am Veröffentlichungstag, also die Folge wird jetzt ja irgendwann in der Mitternacht schon erscheinen, also die müssen da dann alle rein.
Ansonsten haben wir wie ganz regulär die Premier League am Donnerstag. Dazu gibt es dann natürlich auch die neue Folge von Checkout in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Allerdings nicht mit meiner Wenigkeit, sondern das machst du gemeinsam mit Jan Toden. Ich bin da unterwegs in England, deswegen kann ich leider nicht podcasten. Und diese Folge wird dann auch die erste richtige Patreon-Exklusivfolge sein. Also gerne einmal bei Patreon vorbeischauen. Wer diese Folge dann hören möchte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag oder wann ihr euch sie anhört, ist eigentlich egal, aber dann erscheint sie zumindest. Deswegen gerne einmal bei uns auf Patreon vorbeischauen. Den Link findet ihr, wie gesagt, unten in der Folgenbeschreibung. Und dann haben wir an diesem Wochenende noch das Nordic und Baltic Wochenende 1. Freitag bis Sonntag wird gespielt. Eine Neuerung für dieses Jahr ist, dass die Top 24 am Ende um die Jan Hoffmann Trophy kämpfen werden. Das ist einer der Gründer der PDC Nordic und Baltic, der vor wenigen Jahren verstorben ist. Ansonsten haben wir noch den East Europe Qualifier für die European Tour Turniere 5 bis 9 am Samstag und Sonntag und ebenfalls am Samstag und Sonntag die Women's Series Turniere 1 bis 4. Also wer wirklich tief einsteigen möchte, der kommt an diesem Wochenende dartstechnisch schon nicht zu kurz.
Und die nächste reguläre, die nächste große Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast, die wird es dann in exakt einer Woche geben. Dann nehmen wir auf nach den Players Championship Events 3 und 4, die ja dann am Montag und Dienstag wieder stattfinden werden. Also nächste Woche gleiche Stelle, gleiche Welle sozusagen. Der Rhythmus bleibt derselbe und wir werden auch dann wieder intensiv über alles sprechen. Also ich glaube, mit den Eindrücken, mit den Worten können wir es jetzt belassen. Knapp anderthalb Stunden war, denke ich, ein intensiver, ein dem Auftakt entsprechender Auftakt hier auch in die Podcast-Saison.
Ja, wir haben es gesagt, der Alltag ist wieder zurück und dementsprechend pickepackevoll war diese Folge. Aber muss ich auch ganz ehrlich sein, macht mir auch eigentlich noch mehr Spaß, hier über die Players Championship Turniere, Host Nation Qualifier und was auch immer abzunörden, als hier die ganz großen Turniere zu besprechen. Also das hier ist das Brot- und Buttergeschäft und so sollte das auch hier behandelt werden. Also deswegen war doch mal wieder schön, Kevin. Ich würde sagen, so können wir es halten. Dir viel Spaß mit Jan und bis dahin, ne?
Dir viel Spaß in England und bis dahin, ne? Ciao, macht's gut.
Ciao.